so eine krasse Erfahrung, weil ich auch merke, dass seitdem kann mir meine Angst gar nichts mehr. Das habe ich ja auch schon mal in der anderen Folge erzählt. Seit ich durch diese Angst durchgegangen bin, wo ich wirklich dachte, ich sterbe jetzt. Und wenn jetzt mal wieder Angst hochkommt, denke ich mir so, ja, also das ist jetzt gar kein Problem. Die kann ich so richtig in die Tasche stecken.
Reinreflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität.
Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung?
Wir haben es durch viel Selbstreflexion geschafft, unsere Unsicherheiten und Komplexe zu einem tiefen Selbstwertgefühl zu wandeln.
Hier teilen wir unsere wertvollsten und intimsten Learnings mit dir, damit auch du das schaffen kannst.
Dann los, reflektier mit uns!
Hallo, ihr Lieben. Na, kennt ihr uns noch? Ich bin Caro.
Und ich bin Sarah.
Und wir sind zurück aus unserer kleinen, aber feinen Podcast-Pause und sprechen heute über ein ganz besonderes Thema, das auch thematisch aktuell sehr gut passt. Und zwar geht es um das Thema alleine reisen. Denn ein Grund der Pause war, dass die liebe Sarah 4 Wochen auf Reisen war. Sie wird gleich mehr dazu erzählen. Und wir möchten zu dem Thema alleine reisen unsere größten Erfahrungen und Learnings mit euch teilen, die größten Ängste, die wir da überwunden haben und eure Fragen dazu beantworten. Und wie immer haben wir auf Instagram in unseren Stories wieder eine Umfrage mit euch zu dem Thema gemacht und haben euch zum Beispiel gefragt, bist du schon mal alleine gereist? Und 31% von euch haben mit Ja abgestimmt und 69% mit Nein. Also ein großer Teil ist wirklich schon mal alleine gereist, finde ich ganz cool. Dann haben wir euch auch gefragt, falls ja, wie war die Erfahrung für dich? 90% haben abgestimmt mit super toll, 10% mit geht so und niemand mit nicht so schön. Also richtig sehr schön, dass sie so mehrheitlich positiv waren. Dann haben wir gefragt, falls nein, also falls ihr noch nie gereist seid alleine, könntest du dir vorstellen, alleine zu reisen? 59% von euch haben mit absolut abgestimmt. Und 41% mit niemals, auch ganz spannend, fast halbe halbe. Mhm. Dann haben wir euch gefragt, was so eure größten Ängste und Bedenken sind bei dem Thema alleine reisen, was euch da so kommt. Ich habe mal ein paar Antworten rausgepickt. Jemand hat gesagt, Flughafen stressen mich, das wäre alleine schon eine Herausforderung. Eine hat gesagt, Corona-Regeln, Überfälle, Langeweile. Langeweile fand ich auch spannend.
Ja, ich auch.
Jemand hat geantwortet, Freunde zu finden. Schutzlos zu sein in fremden Ländern, gerade als Frau. Und einer hatte geantwortet, also alleine mit meiner Tochter möchte ich gerne mal reisen, aber ich habe Bedenken, dass alles gut gehen könnte und uns nichts passiert. Also Sicherheit war auf jeden Fall öfter dabei. Dann haben wir euch noch gefragt, was ihr glaubt, was die größten Vorteile davon sind, alleine zu reisen. Da kamen Antworten wie zum Beispiel, mehr in Verbindung mit sich selbst zu kommen, neue Kontakte knüpfen, man kann machen, was man will. Man hat alle Freiheiten, man kann sich erholen und muss sich nicht an andere anpassen. Mhm. Und man kann Leute kennenlernen, neue Erfahrungen sammeln und über sich hinauswachsen. Sehr spannende Punkte. Und dann haben wir noch gefragt, was glaubst du sind Nachteile vom Alleinereisen? Da kamen zum Beispiel die Antworten Einsamkeit, man trifft die falschen Leute, es ist gefährlicher, da niemand helfen könnte. Also da kamen viele Antworten zum Thema Sicherheit. Genau, also sehr spannend von euch zu hören, wie ihr so zu dem Thema steht.
Und auf unsere Ängste, aber auch auf die schönsten Seiten einer Reise allein werden wir definitiv auch nochmal eingehen und das aus unserer Perspektive erzählen. Caro hat das vorhin schon ein bisschen angeteasert, dass es einen Grund gibt, warum wir jetzt die Podcast-Folge aufnehmen. Und zwar meine 4-wöchige Reise nach Bali. Die habe ich dann anders als geplant zumindest zum Teil alleine gemacht. Also ich war 19 Tage alleine auf Bali unterwegs, bin da alleine gereist und auch alleine hingeflogen, sowie auch alleine zurückgeflogen. Ursprünglich war es wirklich komplett anders geplant. Ich wollte mit 2 Kolleginnen, jetzt nenne ich sie Freundinnen, nach Bali reisen. Und wir haben das von vornherein eigentlich so geplant, dass wir die 4 Wochen gemeinsam verbringen. Wir haben uns total darauf gefreut, haben Sachen untereinander abgestimmt. Also zum Beispiel, wer was mitnimmt, wer von uns eine Kreditkarte mitnimmt und anderes. Und dann war es so, dass ganz kurzfristig vor Abreise die eine Freundin geschrieben hat, dass ihr PCR-Test leider positiv ist. Und dann waren wir natürlich schon traurig, dass wir nur zu zweit erstmal reisen können. Auch traurig für sie, dass sie jetzt nicht mitreisen kann, obwohl wir da so viele Monate drauf hingefiebert haben. Und dann kam das große, dicke Ding, womit niemand gerechnet hätte. Noch nicht mal 24 Stunden vor Abflug hat mich die andere Freundin angerufen. Und ich habe mich schon gewundert, warum da irgendwie mehrere verpasste Anrufe auf meinem Handy sind, warum sie mich da so therapiert, obwohl wir erst später einen Telefontermin gemacht hätten, also um jetzt noch die restlichen Sachen gemeinsam zu besprechen und uns auch einzuchecken. Naja, um auf den Punkt zu kommen, sie meinte dann, Sarah, ich muss dir was sagen, ich bin auch positiv. Und ja, für mich war das so, okay, krass. The worst case ist eigentlich eingetroffen. Also vielleicht nicht der schlimmste Fall. Der schlimmste Fall wäre vielleicht gewesen, wenn ich dann auch noch krank geworden wäre. Aber dass jetzt 2 von 3 Leuten direkt vor Abreise positiv sind, die ganze Zeit nichts hatten. Wir haben uns sogar selbst noch so ein bisschen in Quarantäne begeben, haben versucht, vorsichtig zu sein. Damit hätte wohl wirklich niemand gerechnet. Das heißt, noch nicht mal 24 Stunden vor Abreise musste ich dann eine Entscheidung treffen, reise ich alleine oder nicht. Wobei das für mich sehr, sehr schnell feststand, dass ich alleine reisen werde. Also auch schon am Telefon, als sie mir das gesagt hat, war für mich klar, okay, ich reise dann alleine. Es war trotzdem super stressig und auch mit sehr viel mehr Aufwand verbunden, also Organisationsaufwand. Denn meine eine Freundin hat dann unser Hotel storniert, um das Geld zurückzubekommen. Also musste ich ein paar Stunden vor Abflug noch schnell das erste Hotel, die erste Unterkunft finden, die auch von einer bestimmten Hotel-Quarantäneliste sein musste. Und ich brauchte diesen Nachweis, um überhaupt einreisen zu dürfen auf Bali. Naja, egal, wie dem auch sei, es war sehr stressig. Es war super aufregend, es war anders als geplant und trotzdem auch schön. Ich habe sehr viel gelernt, aber darauf werde ich später nochmal eingehen.
Das ist wirklich so krass, weil es ja schon ein Riesenschritt ist, wenn man eine Reise alleine plant und sich da wochenlang irgendwie drauf einstellen kann und vielleicht sich überlegt, wie werde ich das handeln, worauf will ich achten, was brauche ich, um mich wohlzufühlen, und bei dir einfach so 12 Stunden vorher, so, ja, dann reise ich jetzt plötzlich alleine nach Asien, in ein Land, wo ich noch nie war. Das finde ich einfach so heftig und ich finde es so krass, dass du einfach trotzdem gegangen bist, weil für dich war es klar und mir war auch klar, dass du es einfach auch machen wirst, aber ich glaube, so viele Menschen hätten dann gesagt, okay, dann fliege ich jetzt auch nicht, wir buchen alle um. Ich sag mal so, ich traue mich nicht oder ich will nicht alleine und ich warte, bis die anderen gesund sind und dann gehen wir zusammen oder wie auch immer. Aber ich wette, die meisten hätten, ich sage jetzt einfach mal, sich nicht getraut, spontan dann so eine Reise allein zu machen. Also Hut ab, wirklich, das ist wirklich krass.
Ja, ich muss auch sagen, ich glaube, am schwierigsten war für mich, dass es so spontan war und ich es nicht alleine für mich planen konnte. Denn dadurch hatte ich selbst zum Beispiel auch keine Kreditkarte dabei. Ich muss auch eingestehen, ich habe mich auch zu sehr auf die anderen beiden verlassen, weil ich zu dem Zeitpunkt noch so viel Stress auf beiden Arbeiten hatte. Und ich hatte meinen letzten Arbeitstag auf der einen gekündigten Arbeit am Freitag. Habe dann noch bis 22 Uhr im Büro gehockt, um die perfekte Übergabe zu machen. Ich hatte dann nur noch den Samstag Zeit, um später alle Besorgungen zu machen. Also ich bin dann noch einkaufen gegangen, habe noch die restlichen Sachen besorgt, musste davor ja auch noch einen PCR-Test machen, hatte erst am Samstag irgendwann meine Sachen überhaupt gepackt, musste noch alle Sachen für die Einreise ausdrucken. Da brauchte man auch echt einige Sachen wegen den ganzen Corona-Regeln. Und dann habe ich ja am Samstag erst erfahren, dass ich alleine reisen muss, also auch noch die Hotelbuchung. Also ich habe alles an dem Samstag gemacht, hatte auch dann in der Nacht, ich glaube, maximal 3 bis 4 Stunden geschlafen, um dann den nächsten Tag über 19 Stunden Reise vor mir zu haben und durchzustehen. Also das war schon krass, weil es einfach organisatorisch gesehen so ein Aufwand war, innerhalb so kurzer Zeit umzuplanen. Und dann auch komplett auf sich alleine gestellt zu sein. Mit meinen schlechten Englischkenntnissen. Und das war auch eine meiner größten Sorgen, meine Englischkenntnisse, ob ich mit denen dann überhaupt vor Ort so gut zurechtkommen werde, wie ich mir das vorgestellt habe.
Das ist wirklich absolut unglaublich. Und du warst ja auch davor noch nie in Asien, oder?
Genau, noch nie. Also ich habe noch nie eine weite Reise gemacht. Ich bin maximal, glaube ich, ich weiß gar nicht genau, 5 Stunden oder so irgendwo hingeflogen.
Alter, und das ist so heftig. Es ist einfach unglaublich, wirklich.
Dankeschön, Maus. Ich habe noch nie so eine lange Reise gehabt, also noch nie in ein entferntes Land. Dann, also auch noch nie so einen langen Zeitraum von zu Hause oder von meinem Freund weg. Wir waren noch nie in 11 Jahren 4 Wochen voneinander getrennt. Mhm. Und jetzt leben wir ja auch zusammen. Also sind es auch gewohnt, jetzt mittlerweile jeden Tag zusammen zu sein, auch weil er von zu Hause aus arbeitet, so wie ich. Und da waren so, so viele Sachen. Und ich muss auch wirklich sagen, zum Zeitpunkt der Reise war ich nicht in meiner besten mentalen Verfassung, weil die Kündigung und die letzten Wochen und Monate davor in den beiden Jobs plus Selbstständigkeit aufbauen und so weiter und so fort echt extrem an mir gezerrt haben. Und ich war so extrem urlaubsreif und wollte eigentlich nur noch runterkommen. Und dann kam irgendwie so ein Ding nach dem anderen. Also es war schon echt so am Limit. Ich war extrem am Limit und musste dann einfach wieder die nächste Herausforderung annehmen. Hab's ja dann auch gemacht, habe mich ja auch bewusst dazu entschieden. Aber ja, das war auf jeden Fall eine krasse Zeit.
Glaubst du, es hat dir in dem Moment geholfen, dass du so ins kalte Wasser geschmissen wurdest und vielleicht gar nicht die Zeit hattest, groß drüber nachzudenken, was alles passieren könnte, so wenn du alleine bist?
Ich muss sagen, ich glaube nicht, weil ich generell nicht so ein ängstlicher Mensch bin. Also ich hätte mir da auch nicht mit mehr Vorlauf mehr Sorgen gemacht als ohnehin. Also ich habe auch meinen Freund gefragt, findest du, dass ich jetzt wirklich besonders ängstlich davor war? Also dass ich jetzt große Angst hatte, alleine zu reisen? Und er meinte, er denkt jetzt verhältnismäßig nicht. Also klar, ich war dann schon aufgewühlt in dem Moment, wo ich erfahren habe, okay, ich muss jetzt alleine reisen, aber auch, weil ich einfach traurig war, dass ich jetzt nicht mit meinen beiden Freundinnen gemeinsam reisen kann und wir uns einfach so lange darauf vorbereitet und gefreut haben. Aber ich hatte jetzt nicht so große Angst davor, alleine zu sein. Und ich hatte auch nicht so große Angst davor, was mir da alles passieren könnte. Ich muss auch sagen, meine größten Ängste, wenn überhaupt, waren in diesem Zusammenhang eher, wie schaffe ich es einzureisen mit den ganzen Bestimmungen? Habe ich jetzt wirklich alles, was ich brauche? Klappt das dann auch zum Beispiel mit dem Visum, was ich da ja vor Ort dann erst beantragen muss und all sowas? Und wie komme ich da mit meinem Englisch zurecht? Aber das wäre jetzt auch nicht anders gewesen, wenn ich das sozusagen viel länger im Voraus gewusst hätte.
Voll spannend, weil um nochmal so zu meiner Alleinreiseerfahrung zu kommen. Bei mir war das ja auch so ein Special-Fall, jetzt nicht so der übliche Alleinreisefall, sondern ich war ja 2x für 3 Monate in Mumbai, in Indien, um dort als Model zu arbeiten. Also ich hatte einen Vertrag mit einer Modelagentur, erstmal für 3 Monate, bin dann hin. Es lief sehr gut, dann bin ich nochmal nach Deutschland zurückgekommen und bin dann nach 3 Monaten nochmal für 3 Monate hin. Und ich finde es so spannend, weil ich hatte davor halt relativ viel Zeit, also viel Vorlauf. Also ich glaube, es war schon einige Wochen, wo der Vertrag dann stand und wo es klar war, wann ich abfliege und wo ich das Visum und so beantragen musste. Und ich hatte unfassbar viel Angst. Ich hatte Angst Level 100 Millionen. Und wir werden ja gleich nochmal drauf eingehen, welche Ängste wir so konkret auch nochmal vielleicht hatten oder wie wir damit umgegangen sind. Aber ich habe es ja auch schon in der Angstfolge so erzählt. Deswegen ist es heute auch nochmal ganz spannend, dass wir das Thema nochmal so gesondert aufgreifen. Ich hatte noch niemals in meinem ganzen Leben so Angst wie da. Niemals, niemals, niemals. Krass. Auch danach nicht mehr. Es war der größte, schrecklichste oder intensivste Angstmoment meines Lebens, am Flughafen zu sein, den Koffer einzuchecken und zu wissen, ich mache das jetzt. Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, woran das vielleicht auch lag und jetzt auch nochmal verglichen so mit deiner Reise. Es waren halt auch nochmal so andere Sachen, die da dazu kamen, weil ich halt irgendwie so ein bisschen wusste, ich arbeite da, ich habe da eine Agentur, ich wohne in einer Model-WG und Ich habe zwar in Deutschland auch schon als Model gearbeitet, aber halt nie im Ausland und auch nicht so intensiv irgendwie, dass es wirklich so der Hauptmittelpunkt meines Lebens ist und das dann in so einem fremden Land. Und ich glaube, da hatte ich auch ganz viele Ängste, um da jetzt gleich mal zu den Ängsten zu kommen. Also klar, ich hatte schon auch so Ängste wie, was, wenn mir was passiert oder so. Mhm. Aber ich habe wirklich auch gedacht, okay, was, also so ganz verschiedene Sachen, was, wenn ich total erfolglos bin, war zum Beispiel so eine Angst, als Model dort zu arbeiten. Aber eine Angst war auch, was, wenn ich es schrecklich finde, was, wenn die Mädels in meiner Model-WG total gemein sind und wir gar nicht klarkommen, was, wenn es da total dreckig und eklig irgendwie ist und ich in Anführungsstrichen muss dann da wohnen, weil es war halt kein selbstorganisierter Urlaub, ne, wo ich jetzt sage, ich habe mir da meine Traumunterkunft oder sowas gesucht und bin da an dem schönsten Strand und mache da, was ich möchte, so, sondern es war halt so, okay, die Agentur, die gibt dir jetzt die Wohnung und dann wohnst du da, die zahlen auch erstmal alles. Und ja, dann bist du da halt. Klar, ich habe mir natürlich immer gesagt, wenn ich nicht mehr will, gehe ich nach Hause. Aber so meine Ängste haben sich viel darum gedreht und natürlich auch so, wie komme ich klar in so einem fremden Land? Wie komme ich da so zurecht, auch so mit den alltäglichen Dingen? Irgendwie finde ich mich da zurecht, weil ich ja auch wusste, ich bin da echt länger. Also ich muss mich da irgendwie alltäglich einrichten, sage ich jetzt mal, von A nach B kommen, einkaufen. Und ich hatte schon echt richtig Angst. Also spannend, dass du echt sagst, so viel Angst hattest du gar nicht. Finde ich einfach krass.
Ja, ja, und ich glaube auch wirklich, dass es in Zukunft nicht so bei mir wäre. Also ich habe gerade auch nochmal so darüber nachgedacht, als du es erzählt hast. Klar, bei dir sind natürlich jetzt nochmal wirklich ganz andere Ängste hochgekommen und das sind ja auch total unterschiedliche Rahmenbedingungen, unter denen wir eine Reise gemacht haben. Bei dir war es ja auch nochmal ein längerer Zeitraum. Also ich finde, 3 Monate ist schon nochmal deutlich mehr als 1 Monat. Mhm. Das macht nochmal einen Unterschied. Aber ja, ich muss sagen, ich hätte jetzt auch vorher zum Beispiel nichts gegoogelt. Ich hätte mich da auch gar nicht so extrem mit auseinandersetzen wollen, weil ich mich dann nur reingesteigert hätte. Und ich dachte mir einfach so, es wird schon irgendwie gut werden. Ich werde es irgendwie schaffen. Und ich werde immer irgendwie eine Lösung für das finden, was sich dann als Problem auftut. Mhm. Also ich bin da wirklich einfach gar nicht so ein ängstlicher Mensch. Und es war ganz spannend, als dann die eine Freundin irgendwann nachgereist kam, haben wir auch über unsere Ängste gesprochen, weil auch das Thema so Spinnenphobie aufkam bei ihr. Und ich musste echt überlegen, was ich für eine Angst habe, weil mir eigentlich keine konkrete Angst mehr eingefallen ist. Natürlich gibt es immer noch Situationen, vor denen ich Respekt habe oder wo auch mal so ein Angstgefühl aufkommt, aber jetzt nicht in so einem extremen Maße, also nicht so, dass ich es extrem gut benennen könnte.
Mhm. Mega spannend.
Auch keine Angstsituation mehr, wo ich jetzt sagen würde, davon würde ich sterben oder ich wüsste nicht, wie ich das bewältigt bekommen würde, sondern mittlerweile habe ich da einfach so ein krasses Vertrauen in mir, in meine Fähigkeiten, aber auch schon aufgrund der ganzen Erfahrungen, wo ich durch so krasse Ängste durchgehen musste. Auch die Arbeit, jetzt die letzte Arbeit, wo ich gekündigt habe, hat mir so extrem nochmal dabei geholfen. Das wurde mir auch jetzt gerade vor wenigen Tagen wieder bewusst, dass mich das wirklich so extrem nach vorne gebracht hat, dass ich mich da ursprünglich wirklich so vielen Ängsten stellen musste, dass ich jetzt so krass resistent dagegen bin, dass ich echt denke, so ja, okay, komme, was wolle, ich krieg's irgendwie hin.
Mega geil. Ja, und das ist so eine krasse Erfahrung, weil ich auch merke, dass seitdem kann mir meine Angst gar nichts mehr. Mhm. Das habe ich ja auch schon mal in der anderen Folge erzählt. Seit ich durch diese Angst durchgegangen bin, wo ich wirklich dachte, ich sterbe jetzt und dann natürlich nicht gestorben bin, sondern es einfach auch geschafft habe alles und zwar wunderbar und es war eine schöne Zeit. Und wenn jetzt mal wieder Angst hochkommt, denke ich mir so, ja, also das ist jetzt gar kein Problem. Die kann ich so richtig in die Tasche stecken. Und wie du gerade gesagt hast, ich glaube auch, dass der Zeitraum auch nochmal eine Rolle gespielt hat. Mhm. Weil ich natürlich auch dachte, okay, wenn es mir da jetzt nicht gefällt, dann bin ich da 3 Monate. Wie gesagt, klar wusste ich, ich kann früher gehen, aber so auch so lange von zu Hause weg sein. Und es ist ja so wirklich, also buchstäblich gehst du ja aus deiner Komfortzone raus. Also wirklich, also literally so.
Du reist
so.
Da raus.
Genau, du reist da raus. Es ist nicht so, dass du irgendwie bei der Arbeit einen Workshop hältst oder so, sondern wirklich, du gehst da weg, wo du komfortabel bist. Du gehst aus deiner Wohnung weg, von deinen Liebsten, von deinem Umfeld, von der Stadt, in der du dich auskennst. In Berlin weiß ich überall, wo ich lang muss. Alle sprechen meine Sprache. Du gehst raus aus dieser Komfortzone irgendwo rein, wo du denkst, ich habe gar keine Ahnung, was da abläuft. Asien ist sowieso nochmal anders. Indien ist sowieso wirklich nochmal anders. Man muss dazu sagen, ich war sogar davor schon mal einen Monat mit meiner Mama in Indien, ein Jahr davor. Also ich kannte es sogar eigentlich schon. Und trotzdem hatte ich mega Angst. Und was aber auch spannend war, was ich ja auch schon mal erzählt hatte, ich hatte nur Angst, bis ich im Flugzeug saß. Im Flugzeug war es vollkommen weg. Und ich bin ja auch ein relativ selbstständiger Mensch. Also ich wusste schon irgendwo tief in mir drin, dass ich das kann. Sonst hätte ich es ja auch nicht gemacht. Und in der Sekunde, ich saß im Flugzeug, dachte, ja, cool, gar kein Problem. Ich bin zum Beispiel in Mumbai dann angekommen. Dort war 2 Uhr nachts und die Agentur hatte mir gesagt, es holt mich jemand ab. Und da war keiner. Ich war da einfach ganz allein nachts in Mumbai am Flughafen. Und ich hatte keine Angst. Ich war vollkommen tiefenentspannt. Ich habe mich dann da in so ein Starbucks reingesetzt und habe der geschrieben, okay, ich bin jetzt da, wann immer jemand kommt, ich bin hier im Starbucks, der kann mich da abholen, der kann nach einer halben Stunde. Also dort hatte ich gar keine Angst mehr. Es war wirklich nur am Anfang dieses, okay, Caro, du gehst da jetzt raus und wenn du das Gepäck abgegeben hast, wird es schwierig, einen Rückzieher zu machen. Und dann weißt du nicht, was auf dich zukommt. Und ich glaube, im Alleinreisen ist auch diese Angst vor dem Unbekannten bei ganz vielen echt so ein Riesending. Ich weiß einfach nicht, was auf mich zukommt.
Und wenn was kommt, dann muss ich das alleine irgendwie lösen. Ich muss sagen, was bei uns noch ein bisschen unterschiedlich war, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass eine Sache von beiden schwerer war, weil ich glaube, beide Reisen von uns hatten auf jeden Fall ihre krassen Herausforderungen, zum Beispiel auch bei dir der Druck mit der Arbeit oder auch mit jemandem dann zusammenleben zu müssen. Das kann ja auch negativ sein. Aber bei mir zum Beispiel auch, ich hatte keine Ansprechpersonen da vor Ort. Ich hatte niemanden, der mir irgendwas organisiert hat oder den ich jetzt hätte bewusst vor Ort irgendwas fragen können oder so. Ich war einfach komplett alleine. Ich war komplett alleine da. So von der ersten Sekunde an. Ich wusste auch nicht, ob mein Hotel, welches ich dann als erstes noch spontan gebucht hatte, mir ein Taxi irgendwie zum Flughafen schicken wird oder nicht. Also ich wusste es einfach nicht. Ich stand dann da und ich habe mir dann selbst ein Taxi organisiert. Und ich war einfach in jeder Sekunde alleine. Es war trotzdem so, dass meine Freundin mir zum Beispiel aus Deutschland heraus angeboten hat, wenn irgendwas ist, dann kann ich sie fragen, weil sie schon mal auf Bali war. Und das war auch so eine Sache, die ich immer im Hinterkopf hatte, als ich dachte, wir reisen zusammen. Ich dachte immer, ja, sie hat ja da Ahnung, sie war da schon. Wenn wir da irgendwelche Fragen vor Ort haben, wir sind ja gemeinsam dort, sie wird es schon lösen. Ne? Ich habe mich schon so ein bisschen drauf verlassen. Einfach auch, weil mein Kopf so voll war mit meinen eigenen Themen davor. Und genau, dann war ich trotzdem alleine und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es bringt dir dann auch gar nicht so viel, wenn du weißt, okay, jemand ist da in Deutschland. Klar, der könnte jetzt irgendwas beantworten, aber du bist trotzdem die Person vor Ort, die alles alleine regeln muss. Und sie kann mir dann nicht in jedem Ort sagen, wo ich hin muss oder wer mein Ansprechpartner sein kann oder so. Und bei mir war es ja dann auch so, dass ich direkt nach dem Tag der Anreise krank wurde. Also am ersten richtigen Tag habe ich mir den schlimmsten Sonnenbrand meines Lebens eingefangen. Lustigerweise, ist ein bisschen, ist irgendwie auch ein bisschen witzig, auf den Weg zur Apotheke, wo ich mir eigentlich Sonnencreme holen wollte, habe ich dann den Sonnenbrand bekommen. Weil ich so lange gebraucht habe, um eine Apotheke zu finden, weil die meisten Apotheken zu hatten vor Ort, dass ich dann zu lange in der Sonne war und die Sonne dort auf Bali ist einfach ganz anders. Sie ist viel, viel stärker, weil es viel näher am Äquator ist. Das war meine helle Haut nicht gewohnt. Ich hatte direkt Sonnenbrand, Verbrennung 2. Grades. Und dann hatte ich ja irgendwie auch noch eine schlimme Bronchitis und musste dann vor Ort irgendwelche Apotheken aufsuchen, habe versucht, dann auf Englisch zu erklären, was ich habe und welche Mittelchen ich da gerne dagegen haben möchte. Ich musste dann letztendlich auch noch dort vor Ort zum Arzt. Und ich muss sagen, das war, glaube ich, die herausforderndste Situation für mich, da dieses Vertrauen zu haben, dass der Arzt mich versteht, also wirklich einfach mein Englisch versteht, was ich habe, aber auch Vertrauen in die Expertise des Arztes zu haben und darin, was er mir da eigentlich gerade für Antibiotikum gibt. Ich habe dann zum Beispiel auch in einer Apotheke nochmal gesagt, was ich habe, weil es auch mit dem anderen Zeugs nicht besser wurde. Und ja, dann wurde mir da auch einfach irgendein Antibiotikum gegeben, obwohl ich nicht ein zweites Antibiotikum haben wollte. Und ja, also es ist ganz, ganz spannend, gerade so die Situation, wenn es dir schlecht geht im fremden Land und du dann irgendwie schauen musst, was du machst, wo du einen Arzt findest oder auch, welche Medikamente du da nehmen kannst. Und du denkst ja, okay, wenn mir jetzt was passiert, was mache ich dann eigentlich? Also das war, glaube ich, für mich die herausforderndste Situation.
Das ist wirklich krass und das ist auch voll das coole Thema, das du dann nochmal ansprichst, weil ich glaube, das ist auch so eine Angst, die man ganz oft hat, so gerade wenn man jetzt auch in einen anderen Kontinent reist, okay, was mache ich, wenn mir was passiert, was, wenn ich krank werde, was, wenn ich mich verletze, und die Erkenntnis daraus ist, die Leute dort müssen auch zum Arzt. Das habe ich auch so sehr auf der Reise gelernt und auch auf der Reise mit meiner Mama schon davor in Indien. Natürlich sind wir in Europa und wir haben hier krasse Standards, aber im Endeffekt gibt es dort auch Ärzte und auch Medikamente. Und ich kann das total nachvollziehen. Das waren für mich auch die schlimmsten Momente, wenn es mir schlecht ging. Ich dachte, oh mein Gott, was soll ich jetzt tun? Und dann ging es halt doch irgendwie. Und auch da findet man dann Lösungen dafür. Ich hatte zum Beispiel eine Situation, ich war eben, also es ist jetzt nicht vom Alleinereisen, aber das fand ich auch sehr spannend, als ich dann eben das Jahr vorher einen Monat mit meiner Mama schon in Indien war. Wie vielleicht einige von euch wissen, ist Indien für mich natürlich auch ein höchst emotionales Land und es war für mich sehr wichtig, dass ich einmal schon mal mit ihr hingehe. Und sie war davor, damals ja schon viele Jahre dort. Jedenfalls, als wir dann 2017 dort waren, waren wir essen und plötzlich guckt sie so ganz komisch und meint so, boah, mein Magen tut richtig schlimm weh. Und ich so, ah, okay, ne, gibt's ja mal in Indien. Ich so, okay, wollen wir irgendwie zum Zimmer? Und sie so, nee, ich glaube, ich kann nicht. Und dann wollte sie so aufstehen und plötzlich rollen ihre Augen so nach hinten, dass man nur noch das Weiß sieht und sie kippt einfach so um, mitten im Restaurant. Und dann kam zum Glück gerade ein Kellner und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, wir waren irgendwo am Strand in Goa, in so einem Ding, es war irgendwie 21:30 Uhr abends und ich dachte nur so, oh mein Gott, und sie war wirklich, sie konnte nicht mehr irgendwas dabei tun und plötzlich habe ich funktioniert wie so eine Maschine und habe dann den Leuten gesagt, was sie machen sollen. Der eine hat dann eine Rikscha gerufen. Dann sind wir zu so einem Krankenhaus, in Anführungsstrichen, nachts gefahren. Und auf dem Weg dahin dachte ich noch so, mein Gott, wo kommen wir da jetzt hin? Wie funktioniert ein Krankenhaus in Indien? Was mache ich da? Muss ich das bezahlen? Also solche Sachen, wie du gerade meintest, so, kann ich dem Arzt da überhaupt vertrauen? Funktioniert das überhaupt und so weiter? Das war dann auch wirklich nur so ein Raum, wo so eine Pritsche drin stand mit so einem Eimer mit so blutigen Wattepads drin. Oh, und dann hat sie sich auch einfach da drauf gelegt. Er hat ihr irgendeine Spritze gegeben, hat auch gar nicht mit mir geredet oder so. Und es ging dann auch. Und zum Beispiel in Mumbai, ich hatte auch alles möglich. Ich hatte eine richtig schlimme Augenentzündung. Ich hatte Magen-Darm, man kann in Indien, glaube ich, nicht drum herum kommen. Ich hatte Bettwanzen und einmal, einmal saß ich auch in der Rikscha, ich war bei einem Fotoshooting, so es hat um 6 Uhr morgens angefangen, ging so bis 13 Uhr und die letzte Stunde habe ich schon gemerkt, oh, mir wird echt schlecht, also mir wird so richtig, richtig schlecht und dann dachte ich, okay, komm, geh einfach nach Hause und das Studio war aber von meiner Wohnung bestimmt 40 Minuten mit dem Auto weg. Und ich habe kein Uber gefunden, es war die Mittagshitze und ich musste so eine Rikscha nehmen und die Rikscha ist quasi über die Autobahn gefahren bei, weiß ich nicht, 38 Grad im Schatten. Und ich dachte einfach die ganze Zeit nur so, kotz nicht in die Rikscha, Caro. Du kotzt jetzt nicht in die Rikscha. Ich musste so einen richtig therapeutischen Self-Talk mit mir machen, damit ich das durchstehe. Und gerade diese Momente helfen mir auch jetzt wieder manchmal, dass ich denke, hey, wenn du sogar das irgendwie überstanden hast, dann kannst du jetzt alles Mögliche überstehen.
Auf jeden Fall. Und apropos so mit Magen, Darm und anderen Sachen, Augenentzündung, hatte ich auch alles. Das kam dann auch noch dazu. Also in dem Moment, wo ich dann irgendwann das Antibiotikum genommen habe, ging es leider auch auf meinen Magen und Darm. Habe ich dann nicht so gut vertragen, vermutlich auch, weil ich vorher nicht so viel gegessen hatte, weil ich da von A nach B mit einem Taxi gefahren bin, um zur zweiten Unterkunft zu kommen. Und ja, mir ging es dann wirklich abends so dreckig, dass ich dachte, okay, jetzt kann ich nicht mehr aus meiner Finca raus. Also ich war dann in der Finca alleine, habe dann einfach meinem Taxifahrer geschrieben und ihn gefragt, ob er für etwas mehr Geld mir irgendwie Essen kaufen und herbringen würde, weil zu dem Zeitpunkt konnte ich noch nicht da irgendwie eine App oder so nutzen. Ich konnte aber auch nicht aus der Unterkunft raus, weil ich nur auf Toilette saß. Ich musste aber dringend was essen. Und ja, dann habe ich ihn da auch gut für bezahlt. Dann hat er mir auch wirklich das Essen gebracht. Ich habe gegessen und so habe ich dann irgendwie auch meine Lösungen gefunden, dass ich dann Leute dafür bezahlt habe, die mir was bringen. Und der Taxifahrer, das war auch derjenige, der dann so nett war, mich da zum Arzt gefahren hat. Und es war auch sehr gut, dass ich ihn dabei hatte, denn bei dem ersten Ärztezentrum war kein Arzt da, also das hatte geschlossen. Dann hat er da eine Nummer angerufen und wir konnten zu einem anderen Ärztezentrum fahren. Da war dann der Arzt da. Und ja, man muss schon sagen, klar, die Leute gehen da auch zum Arzt, aber ich muss auch sagen, ich habe auch mit vielen Einheimischen gesprochen, dass sie da in der Regel seltener zum Arzt gehen, auch wegen den hohen Kosten und viel eher in die Apotheke gehen, sich da einfach irgendwas geben lassen und dann ist es nach ein paar Tagen gut.
Ist in Indien also, auch so tatsächlich.
Ah, krass. Ja, es ist schon nochmal ein bisschen anders als in Deutschland, ne? Da kriegst du auch einfach Antibiotikum
in der Apotheke. Einfach so, ja.
Rezept oder so. Voll. Also letztendlich hat das Antibiotikum dann ja auch irgendwann bei mir gewirkt. Also insofern war auch schon alles in Ordnung. Aber als ich da beim Arzt auch auf der Liege lag und er einfach nur mit so einer Taschenlampe kurz in meinen Mund rein geguckt hat, ob da alles in Ordnung ist oder wie es aussieht, dachte ich mir schon so, okay, die Ausstattung ist hier nicht die beste. Und ich war aber schon in einem Teil von Bali, der sehr touristisch war und der noch verhältnismäßig gut angebunden war. Also wir hatten da noch viele Apotheken und es war, glaube ich, auch noch ganz gut ausgestattet für die Verhältnisse dort. Mhm. Und das Gute war, das Ärztezentrum war auch in der Nähe von meiner eigenen Unterkunft. Deshalb war ich auch so ein bisschen erleichterter. Aber klar, ich habe mir auch Sorgen gemacht, weil es mir an manchen Tagen so schlecht ging, dass ich dachte, okay, ich bin jetzt hier komplett alleine. Ich habe niemanden um mich herum. Ich war ja auch nicht im Hotel. Ich war ganz alleine in dieser Finca. Und wenn es mir jetzt schlecht geht, dann kriegt es keiner mit. Dann habe ich mir extra noch die Nummer von dem Arzt aufgeschrieben und dachte mir immer so, okay, es ist nur ein paar Meter entfernt. Falls jetzt irgendwas wäre, könntest du eventuell auch hinlaufen.
Das ist halt echt krass.
Den Taxifahrern schreiben.
Ja. Krass, ja, das ist wirklich nochmal eine ganz andere Sache, weil ich erinnere mich auch nochmal, dass wir auch in der WG, wenn dann wieder jemand irgendwie sich übergeben musste, war es immer so, alles klar, kann jemand was für sie besorgen und so, das ist ja wirklich was anderes. Oder ich konnte meine Agentur schreiben bei der Augenentzündung, ob sie mir einen Augenarzt oder irgendwas empfehlen können. Aber so ganz allein und krank da zu liegen, das ist ja, ja wirklich heftig. Und hattest du dann in dem Moment so manchmal das Gefühl so, ich will jetzt einfach nur nach Hause?
Nein, eigentlich gar nicht. Also der einzige Unterschied war, dass ich zwischendurch den Gedanken hatte, dass ich mich in Deutschland sicherer fühle, also weiß, wenn ich krank werde in Deutschland, dann gehe ich zu den Ärzten oder kann auch schnell ins Krankenhaus gehen und ich habe das Gefühl, dass mir da auch geholfen werden kann, also besser auch mit den Gegebenheiten. Aber ich dachte mir dann auch irgendwie, ich war froh, dass ich da alleine krank war, andererseits auch wiederum, weil ich dann meine Ruhe hatte. Ich hatte keine Kraft und ich konnte auch nicht reden die ersten Tage. Also wäre dann doch noch eine Freundin mit dabei gewesen oder mein Partner, dann hätte es mich vielleicht auch eher gestresst, weil ich ja nicht reden konnte und ich mich dann irgendwie vielleicht unbewusst ein bisschen dazu verpflichtet gefühlt hätte, den anderen in irgendeiner Form zu bespaßen oder mich auch blöd gefühlt hätte, wenn ich mich jetzt immer zurückziehen muss. Und ich dachte mir auch so, okay, ich bin jetzt hier krank und im Paradies. Also, es könnte eigentlich schlimmer sein. Also, ich könnte krank sein und dann irgendwie in einer Umgebung, in der ich mich noch unwohler fühle. Also, grundsätzlich war ich in der Unterkunft auch zufrieden und habe mich dann da einfach hingelegt, habe mir Vitamine geholt und alles Mögliche. Also, ich habe das Bestmögliche aus der Situation gemacht und hatte da jetzt gar nicht so dieses Heimweh, sondern war eigentlich nur traurig darüber, dass ich die Zeit dann nicht so nutzen konnte, wie geplant. Die ersten 9 Tage ging es mir ziemlich schlecht und genau, hatte eben nur die Angst in der Nacht, falls jetzt was passiert und es mir schlechter geht, dann habe ich niemanden, der es mitbekommt oder der mich jetzt mal schnell zum Arzt fahren könnte.
Das ist echt krass, wie du das so durchgestanden und durchgezogen hast, ey, Hut ab.
Ich hatte ja auch gar nicht so eine richtige Alternative, ne? Also es wäre jetzt auch keine Option gewesen, nach Deutschland zurückzufliegen in meinem Zustand. Das wäre auch nicht gegangen. Und ich habe dann immer versucht, mir andere Alternativen zu überlegen. Beispielsweise, okay, ich habe jetzt hier keine Freundin, die mich mit Roller oder Auto irgendwo hinfahren könnte, aber ich habe mir genug Nummern von Taxifahrern eingespeichert und zur Not versuche ich, die zu erreichen. Oder vielleicht den Owner von der Finca, vielleicht kann er mir weiterhelfen. Man muss auch grundsätzlich sagen, dass sehr, sehr viele Leute auch extrem hilfsbereit waren. Und klar, für Geld machen sie dann auch sowieso noch zusätzlich etwas.
Mhm. Ja, das ist auch voll die wichtige Erkenntnis oder voll wichtig zu wissen, dass es da auch Menschen gibt, die einem helfen, wenn man sie fragt. Mhm. Habe ich in Indien wirklich auch so erlebt. Und was auch wirklich eins meiner größten Learnings auch schon war, so vom Alleinereisen, um da gleich dazu zu kommen, weil das gerade so mega gut passt, wie du gesagt hast. Wenn man allein unterwegs ist, hat man einfach keine Wahl, als es alleine hinzubekommen, wenn man in einer blöden Situation ist. Und das ist man halt im Alltag relativ selten. Ne? Im Alltag, in der Komfortzone ist man so, ach nö, das mache ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ach Schatz, kannst du da nicht anrufen oder so, jetzt mal so ganz platt gesagt. Aber wenn du da allein unterwegs bist, du musst alles allein machen. Du musst fragen, du musst dich trauen, du musst die ganze Zeit nonstop aus deiner Komfortzone rausgehen. Und das stärkt einen halt unfassbar. Das ist halt wie so ein Hyperspeed-Persönlichkeitswachstum, einfach weil du gezwungen bist.
Extrem. Und das war für mich auch wirklich, ich würde sagen, der positivste Aspekt vom Alleinereisen, dass ich einfach alles alleine machen muss. Denn so wie du sagst, normalerweise verlässt man sich dann doch irgendwie auf den Freund. Mein Freund kann zum Beispiel sehr gut Englisch sprechen. Ich hätte dann vermutlich gar nicht so viel Englisch gesprochen, hätte es dann aber auch nicht so gelernt, weil ich mich dann eher auf ihn verlassen hätte, weil ich dann gedacht hätte, ja, ich muss ja jetzt nicht, ne?
Ja.
Und ich hätte dann auch niemals so viel innerhalb so kurzer Zeit über mich gelernt. Und ich fand es auch so wichtig. Und irgendwann dachte ich mir auch so, ich möchte ja auch selbstständig sein. Und ich möchte mich ja auch nicht immer auf andere verlassen oder abhängig sein. Und irgendwann war es dann wirklich so, also selbst als meine beiden Freundinnen dann da waren, bin ich ja dann nochmal 10 Tage alleine weitergereist, auch weil sie dann doch spontan andere Pläne hatten. Aber ich habe mich dann auch bewusst dazu entschieden, alleine weiterzureisen und zwar sogar auf eine Insel. Also ich bin da auch nochmal mit dem Auto, mit einer Fähre, wieder mit einem Roller gefahren, um da irgendwie hinzukommen. Und da dachte ich mir auch so, ich möchte das jetzt einfach auch für mich lernen. Und ich möchte nicht bemuttert werden. Das muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, weil bei Freunden ist ja auch manchmal so, die machen sich dann Gedanken, wie es dir geht, ob alles gut ist, ob du das schon gebucht hast, ob du das schon gebucht hast. Und ehrlicherweise haben mich zum Beispiel diese Nachfragen eher gestresst, als dass sie mir geholfen haben, weil ich mir dachte, ich werde das schon alles alleine irgendwie regeln. Ich habe auch die erste Zeit alleine hinbekommen, ich werde auch die letzte Zeit alleine hinbekommen. Und es wird schon alles irgendwie gut gehen und funktionieren. Aber wenn man nie versucht, etwas alleine zu regeln, dann wirst du auch nie erfahren, ob du es geschafft hättest.
Ganz genau, das ist es. Und es ist ja auch, wie Selbstvertrauen entsteht. Selbstvertrauen entsteht nicht einfach so, du kannst nicht irgendwie auf dem Sofa sitzen und dir irgendwie Selbstvertrauen in den Kopf kriegen, sondern das ist durch Erfahrung. Du machst Erfahrung, dass du Sachen schaffst, von denen du nicht gedacht hättest, dass du sie schaffst. Das heißt, du lernst mehr und mehr, dir selber zu vertrauen, dass du einfach weißt, ey, ich weiß einfach, ich krieg's irgendwie hin, weil ich das schon mal erlebt habe. Und das, da wird man halt dazu gezwungen, das Selbstvertrauen zu bekommen, weil man eben nicht die Möglichkeit hat, irgendwie rumzujammern oder so.
Genau.
Und sich davor zu drücken, sondern du musst es halt einfach durchziehen. Du musst eine Lösung finden.
Richtig.
Und das ist schon krass, ja.
Ja. Und eine weitere krasse Erfahrung war für mich, dass ich von einem Affen gebissen wurde.
Stimmt. Oh Gott. Dir wird auch nichts erspart, wirklich.
Nee, ich habe wirklich alles mitgenommen, was ging. Positives sowie auch Negatives. Aber man lernt ja auch aus seinen Fehlern. Wir waren in einem Affenwald und wir haben schon beim Eintritt gemerkt, okay, die Affen, die sind sehr anhänglich, springen sofort auf die Menschen rauf. Also das Erste, was wir gesehen haben, war ein Typ, wo ein Affe auf den Schultern saß. Und so ging es dann eigentlich auch weiter. Also die waren gar nicht scheu, sondern ganz im Gegenteil total neugierig und frech und wollten dann auch mein Portemonnaie klauen und so weiter und so fort. Und dann ist eine blöde Situation entstanden, dass ich da bei einem Affen dran war, der ein Kind hat, und ich wollte eigentlich ein paar Schritte zurückgehen, konnte aber nicht ausweichen, weil ein Typ von hinten kam, der mir den Weg sozusagen ja ungewollt versperrt hat. Und dann ist der Affe, also sozusagen die Mama von dem Kind, hochgesprungen, hat in meinen Unterarm gebissen.
Oh Gott.
Und ja, dann habe ich erstmal geschrien, habe mich natürlich erschrocken. Der Affe hat ihn zum Glück sehr schnell losgelassen. Oh. Aber ja, dann musste ich auch überlegen, was mache ich jetzt? Und da musste ich natürlich schnell reagieren. Und ich bin dann schon so, dass ich natürlich auch auf mich selbst achte. Also ich bin jetzt nicht irgendwie leichtsinnig oder denke mir so, ja, egal, sondern habe mir da gleich einen Mitarbeiter gesucht, habe ihn ganz klar darum gebeten, dass er mich zur nächsten Krankenstation bringt. Die war dann auch innerhalb dieses Affenwaldes. Also die waren da schon sehr gut ausgestattet. Also die
kannten passiert wohl öfter
eine Situation. Ja, wirklich, wirklich.
Glaube ich total.
Die waren sowas total gewohnt. Und dann wurde meine Wunde erstmal gereinigt. Ich habe auch Jod mitbekommen. Alles auch umsonst. Da muss ich wieder sagen, hat es super funktioniert. Mhm. Also da war ich echt überrascht, wie gut sie vorbereitet waren, wie gut sie mich versorgt haben und das auch wirklich umsonst. Aber trotzdem blieb natürlich so eine Restsorge. Was ist, wenn der Affe jetzt doch krasse Krankheitserreger hatte, die er übertragen hat? Was ist, wenn ich mich jetzt irgendwie infiziert habe? Was ist, wenn meine Wunde dreckig wird und jetzt irgendwie sich entzündet oder eitert? Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, gerade bei Affenbissen, weil die so viel Dreck zwischen den Zähnen haben und wenn die dann Tetanus oder Tollwut oder so in sich
haben. Ja, wegen Tollwut habe ich ehrlich gesagt auch gedacht. Das hätte ich dir jetzt niemals so geschrieben. Ich wollte dich nicht verrückt machen. Aber dachte ich mir so, eieieiei.
Ja, Tollwut ist eben auch eine tödliche Krankheit.
Ja, und du hast nur irgendwie 40 Stunden Zeit nach dem Biss, genau, um die Impfung zu kriegen. Sonst, ist Schicht im Schacht.
Genau. Und man muss dazu sagen, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe jetzt eigentlich keine großen Ängste mehr, die ich so richtig benennen könnte oder wo ich denke, das könnte ich jetzt nicht überwinden. Aber wie in ein paar Podcast-Folgen auch schon mal erwähnt, damals hatte ich schon Angst davor, krank zu werden. Also ich war da schon so ein bisschen ängstlicher als andere vielleicht, weil ich eben auch schon häufiger krank war. Und für eine Person wie mich, die eigentlich diese Angst überwunden hat, aber dann in einem fremden Land ist, erstmal Antibiotikum bekommen hat, weil sie so einen fetten Sonnenbrand hatte und noch Bronchitis dazu, dann mit dem Affenbiss und sich Sorgen macht, okay, habe ich jetzt Tollwut bekommen oder Tetanus? Meine Impfung war leider auch nicht mehr gültig. Das muss ich hier auch mal als Learning mitgeben. Lasst euch unbedingt vor einer Reise, gerade nach Asien oder so, vorher impfen. Auf jeden Fall gegen Tetanus oder was auch immer in diesem Land erforderlich ist. Das wurde nicht als Pflicht ausgesprochen, aber hätte man vorher machen sollen. Und meine Impfung war eben nicht mehr gültig, 2 Jahre schon drüber. Und ja, das war dann schon so. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, aber ich dachte mir so, okay, was bringt es dir jetzt, wenn du dir da weiter Sorgen machst und dich da reinsteigerst? Ich habe auch nichts gegoogelt. Ich habe auch meinen Eltern nichts davon erzählt, weil ich dachte, wenn ich denen jetzt was davon erzähle, während ich auf Bali bin,
ja,
und sie mir dann auch noch sagen, ja, was ist, wenn du Tetanus bekommst oder Tollwut, dann wäre ich ja
dann wärst du komplett abgedreht,
in Panik verfallen. Mhm. Und genau, dir hatte ich es ja noch geschrieben und du hast ja auch schon so geschrieben, ja, was ist, wenn sie dann irgendwie so Krankheiten übertragen haben, und dann dachte ich mir schon, scheiße, ich hätte es nicht schreiben sollen, weil in dem Moment kam dann wieder natürlich dieser Gedanke in mir auf, der vorher schon da war. Also ich bin ja ein Mensch, der sich sehr viele Gedanken und Sorgen macht.
Ja.
Nicht, dass ich jetzt immer Angst habe, sondern ich denke schon immer mit und ich gehe schon verschiedene Szenarien durch in meinem Kopf, und da wollte ich dann einfach nicht noch mehr Sorgen oder irgendwas von anderen dann hören. Also das konnte ich dann einfach nicht gebrauchen und habe mir dann auch wirklich erst, als ich in Deutschland war, verschiedenste Sachen im Internet durchgelesen, habe mir dann solche Sorgen gemacht, dass ich nicht schlafen konnte.
Glaube ich dir so. Oh Gott.
Bin dann aber auch nochmal hier in Deutschland dann direkt zur Impfung gegangen, habe mich nochmal gegen Tetanus impfen lassen und so. Aber ja, genau. Also ich habe da ziemlich viel mitgenommen.
Hast du halt echt in 4 Wochen. Das klingt, als wärst du so ein Jahr da gewesen oder so.
Wirklich? Das war wirklich krass,
oh Mann, oh,
was ich da erfahren habe. Aber ich konnte es ja trotzdem sehr genießen und hatte ganz, ganz tolle Situationen, Momente und auch Learnings. Aber ja, wie du schon gesagt hast, jetzt gerade eben zu Beginn, so die krasseste Sache, das größte Learning ist eigentlich, dass man lernt, Situation alleine zu meistern und Lösungen zu finden und sich nicht auf andere zu verlassen, völlig unabhängig zu sein.
Ja. Und gerade das lernt man ja in den Scheißsituationen, in den blöden, schweren Situationen. Das ist halt auch so. Wenn man jetzt mit einer Kokosnuss am Strand liegt, lernt man in dem Moment halt nicht, irgendwie sich selbst zu stärken und zu vertrauen. Aber gerade in diesem Moment, wo man denkt, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll, man kriegt es dann eben doch hin. Ich hatte auch eine so schlimme Nacht. Also was bei mir immer noch so dazu kam, war, dass ich teilweise so einen krassen Arbeitsstress hatte, dass ich wirklich dachte, auch das, ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Und das dann noch kombiniert mit irgendwelchen indischen Chaos im Verkehr oder Reise oder Verträglichkeit vom Essen, das war manchmal echt tough. Zum Beispiel hatte ich einmal ein Shooting, da wurde ich irgendwie, ich weiß es nicht, abends um 9 abgeholt und es hieß, es ist irgendwie außerhalb von Mumbai. Und wir sind dann bestimmt 3 Stunden irgendwo in die Pampa gefahren. Also ich war mit einem anderen Model noch und Fotograf und es waren mehrere Autos, es war schon ein paar Leute. Irgendwo in der letzten Pampa, wirklich im absoluten Nichts, sind wir da irgendwie angekommen, mitten im Dunkeln auf so einem Feldweg. Ich dachte mir so, okay, was ist das jetzt hier? Und dann kam da irgendwann in Anführungsstrichen so ein Hotel zum Vorschein, so mitten im Wald, wo aber wie so gefühlt die Wände so halb offen waren und da waren dann solche so LED-Lampen und da waren ungefähr 50 Millionen Insekten an den Wänden von diesem Hotel. Wirklich, es war so ekelhaft. Ich dachte mir schon so, oh mein Gott. Dann zeigt uns der Typ so, bringt uns zu unserem Zimmer. Ich musste mir das mit dem anderen Model teilen. Macht die Tür auf, macht das Licht an. Und in dem Moment, wo er das Licht anmacht, krabbeln ungefähr so 30 Kakerlaken in irgendwelche Ecken und verstecken sich. Und er so, hier ist dein Zimmer. Und wir so, nein. Weil ich wusste, wenn der das Licht ausmacht, kommen die Kakerlaken wieder vor und krabbeln über uns drüber. Und ich kann schon damit leben, wenn irgendwo eine Spinne an der Wand sitzt, das kann ich vielleicht mal ausblenden. Aber das waren so viele und es war so eklig. Und ich kann dann nicht schlafen, wenn ich weiß, die krabbeln gleich in meine Ohren rein oder so. Und dann haben wir beide echt im Auto geschlafen, im Sitzen.
Wirklich? Ja. Das wusste ich noch gar
nicht. Wir haben es nicht, wir konnten das nicht. Wir haben es versucht, krass. Aber immer, also die Kakerlaken, es war einfach zu eklig. Und naja, geschlafen haben wir halt nicht wirklich. Also wir saßen einfach dann im Auto. Die Calltime war irgendwie um 4 Uhr morgens, also 4 Stunden einfach im Auto sitzen, um dann den ganzen nächsten Tag 12, 13, 14 Stunden zu arbeiten. Also auch solche Momente hatte ich. Und das war halt auch, da war ich alleine, da war ein Team. Keinen hat es interessiert, ob ich müde bin. Es hat keinen interessiert, ob ich das irgendwie packe. Und so oft muss ich da so über meine Grenzen gehen. Also das muss man jetzt nicht empfehlen. Aber auch da habe ich wieder gemerkt, irgendwie habe ich es hingekriegt, ich habe das irgendwie geschafft und das dann eben noch mit Menschen, die du nicht kennst, in einem fremden Land, fremde Kulturen, fremdes Essen, fremde Hygienebedingungen, irgendwie zu gucken, wie man von A nach B kommt. Das war schon echt heftig, aber ich bin da so gestärkt und voller Selbstvertrauen rausgegangen. Das ist einfach unfassbar. Das hätte mir nichts anderes im Leben jemals dieses Gefühl so schnell geben können.
Ja, glaube ich. Und auch wieder so da das Learning, man schafft es immer, Kräfte zu mobilisieren, auch wenn man denkt, man hat keine Kraft mehr.
Man kann so viel mehr, als man denkt, ne?
Ja,
das man ist einfach so viel stärker. Auch der Körper und alles Mögliche, das Emotionale, das Geistige. Also es muss natürlich nicht sein, dass man so nah immer an die Grenzen geht, aber einfach, dass man weiß, ich kann so viel mehr jetzt irgendwie bewältigen, als ich mir jetzt im Alltag so vorstellen könnte.
Ja, und es wird alles irgendwie gut werden. Und ich werde auch wieder nach Hause kommen und auch heile. So. Also mein Freund hat wirklich gesagt, in dem Moment, wo er mich am Flughafen verabschiedet hatte, er dachte, ich komme nicht mehr zurück.
Er war der Ängstliche, ne? Er war so ich wirklich, beim Abflug.
Wirklich, er war der Ängstliche und es war für mich dann auch ein Problem, weil mich das so gestresst hat. Also in dem Moment, wo ich erfahren habe, dass meine beiden Freundinnen nicht mit mir reisen können und ich das erstmal verarbeiten musste, einfach traurig war und auch schon überfordert, weil ich einfach so gestresst von den letzten Wochen war und noch so viel zu erledigen hatte vor Abflug, also eher nur deshalb, war es so, dass er mir dann noch die Ängste fast gemacht hätte, weil er dann sagt, ja, aber das ist ja total gefährlich, wenn du alleine reist und ja, ich mache mir so eine Sorgen und ich dachte mir wirklich so, ganz ehrlich, ich kann es gerade nicht gebrauchen.
Ja, glaube ich total.
Ich kann verstehen, dass du dir Sorgen machst oder dass du Ängste hast, aber was ich jetzt gerade brauche, ist eine Umarmung.
Und du schaffst es schon und dir passiert nichts.
Genau, richtig, genau. Und er hat da so einen Stress gemacht. Also wirklich, er hat sich so eine krasse Sorgen gemacht, dass wir uns dann leider noch einen Tag vor Abflug so krass gestritten haben, wie die letzten Monate nicht mehr. Also wir haben uns so krass gestritten und dann habe ich ihn auch wirklich angeschrien und gesagt, ganz ehrlich, was ich jetzt von dir brauche, ist eine Umarmung und nicht deine scheiß Sorgen, die du mir jetzt noch irgendwie aufdrängst. Mhm. Weil ich mache mir schon meine Gedanken, aber ich habe jetzt gerade ganz andere Probleme. Ich musste jetzt erstmal alles organisieren, weil er sowieso verstand, dass ich reisen werde. Mhm. Also wenn es sowieso feststeht, dass ich reisen werde, bringt es mir nichts, wenn du mir irgendwie noch von deinen Ängsten ausführlich berichtest. Mhm. Und genau, wir haben uns dann echt gestritten. Es war natürlich auch super blöd, weil wir schon so harte Wochen und Monate gemeinsam durchlebt haben. Also in der Beziehung, ich kaum Zeit für ihn hatte und auch eher gestresst war durch die Arbeit. Dass ich mir natürlich schon gewünscht hätte, wenn wir jetzt 4 Wochen getrennt voneinander sind, es waren sogar 4,5 Wochen insgesamt, dann wäre ein schöner Abschluss noch toll gewesen. Und den hatten wir einfach nicht. Also wir haben uns dann schon vertragen und er kam dann ganz süß danach zu mir und hat mich dann nochmal in den Arm genommen, nachdem ich ihm gesagt habe, was ich jetzt eigentlich brauchen würde. Mhm. Aber es war trotzdem emotional und es war sehr stressig. Und er hatte natürlich mit mir noch mit nach Hotels gesucht und genau, also es war schon irgendwie echt heftig, aber er hat sich mehr Sorgen gemacht, als ich mir
krass habe. Ja, vielleicht gehen wir da auch noch mal kurz drauf ein, weil ich kann mir vorstellen, dass sich ganz viele fragen, okay, wie mache ich das denn mit meiner Beziehung? Wie kommuniziere ich das, dass ich länger vielleicht auch alleine weg will oder wie schafft man das in der Beziehung? Willst du da mal teilen, wie das für euch jetzt so war?
Mhm, mega gerne. Also grundsätzlich weiß mein Freund schon seit längerem, dass ich irgendwann mal eine große Reise geplant hatte. Damals wollte ich sogar eine Weltreise mit einer Freundin machen, auch für ein halbes Jahr. Das hat dann aber leider nicht geklappt, weil sie einen anderen Job bekommen hat, in dem sie dann erstmal keinen Urlaub nehmen durfte und dann hat sich das so ein bisschen erledigt. Aber er wusste schon immer, ich habe so eine krasse Reiselust und ich habe so ein krasses Bedürfnis zu reisen, generell aber auch Bali zu sehen. Also es war schon seit 3 Jahren oder so ein Traum von mir, nach Bali zu reisen. Ich lag ihm so häufig damit in den Ohren und habe ihn so gedacht, Bali, Bali, Bali. Und für ihn war klar, okay, das ist einfach mein Wunsch. Ich habe diesen Wunsch auch immer geäußert. Und ich lasse mich von diesem Wunsch nicht abbringen. Mhm. Und da er selbst nicht immer so hinterher war, mit mir irgendwie eine Reise zu machen, weil er da manchmal zu bequem war oder vielleicht auch finanziell nicht immer so die Mitte hatte oder auch nicht so die Wege gesucht hat, um mit mir gemeinsam zu reisen, habe ich gedacht, okay, wenn du nicht mit mir reist, dann reise ich entweder mit Freundinnen oder alleine. Also es war zwar nicht geplant, dass ich jetzt komplett alleine reise, aber mir war klar, ich werde reisen. Und wenn du mit mir, also wenn mein Freund nicht mit mir gemeinsam diesen Traum leben kann, dem Reisen, dann mache ich es für mich. Weil ich hatte so ein krasses Verlangen, mal wieder am Meer zu sein, zu reisen, rauszukommen, dass ich das jetzt nicht von ihm abhängig gemacht hätte. Und natürlich, sage ich ganz ehrlich, hatte er auch so ein bisschen Sorge oder auch Gedanken, dass ich auf der Reise in irgendeiner Form etwas mache, was unserer Beziehung nicht gut tut. Also dadurch, dass wir ja zwischendurch schon mal getrennt waren für einen kurzen Zeitraum und ich da schon mal einen anderen Mann kennengelernt hatte, ist es natürlich sowieso ein bisschen schwierig, was jetzt so das Vertrauen angeht. Also er hat Vertrauen in mich, aber trotzdem ist es natürlich so, ja, ich reise dann irgendwo hin, er weiß nicht, mache ich da irgendwie Party alleine, lerne ich da irgendwelche Männer kennen oder wie ist es? Manchmal gibt es ja auch solche Situationen oder Geschichten von Frauen oder Männern, die dann doch jemanden auf den Reisen kennenlernen, auch weil da einfach alles so unbeschwert, so frei, so besonders ist. Mhm. Ne? Man hat da ja auch ein ganz anderes Gefühl, einen ganz anderen Flair. Ja. Es ist ja generell schon alles so aufregend und aber auch schön meistens. Und ich kenne auch viele, die dann auf Reisen jemanden kennengelernt haben. Also das war schon eine Sorge oder eine Angst, die er hatte. Ich persönlich hatte da jetzt irgendwie keine Sorge oder Angst. Ich wusste auch, ich werde ihn vermissen, aber für mich war das alles hinnehmbar. Also für mich war klar, danach sehen wir uns wieder und alles ist wie vorher. Und ich kann damit gut leben. Und es hört sich jetzt sehr krass formuliert an, aber ihr kennt mich ja schon. Ich sage die Sachen auch manchmal so, wie ich sie einfach denke, frei heraus. Ich habe auch so zu ihm gesagt, ich glaube, die anderen werden ihren Freund einfach noch krasser vermissen. Und es hat sich im ersten Moment richtig krass formuliert und ich habe es dann natürlich auch noch mal ein bisschen mehr erläutert, wie ich das meine. Es ist einfach so, ich liebe ihn und ich freue mich über die Zeit, die wir gemeinsam haben, aber ich bin auch ein Mensch, der extrem gut alleine sein kann. Ich habe das nicht so extrem, dass ich jemanden so doll vermisse. Also klar, wenn ich jetzt irgendwie frisch verliebt bin und jemanden unbedingt sehen will, dann ist vielleicht noch was anderes. Aber in so einer gefestigten Beziehung, wo du weißt, die Gefühle sind da, ob ich jetzt da bin oder nicht und ich brauche jetzt auch mal Zeit für mich allein. Also innerhalb von 11 Jahren möchte ich einfach auch mal alleine eine Reise mit Freundinnen machen, so wie es geplant war. Dann, ja, war das für mich irgendwie völlig selbstverständlich und auch völlig okay, da ich sage, ich bin da jetzt erstmal ohne ihn.
Mega schön. Mega cool, dass du es nochmal teilst. Weil ich glaube, das ist wirklich oft so ein Punkt, ne, dass man sich so wahnsinnig besondere Erfahrungen irgendwie selbst gar nicht erlaubt, weil man denkt, es geht ja nicht, weil ich bin ja in einer Beziehung. Und da würde ich auch gerne jedem und jeder, die dazuhört, irgendwie nochmal so mitgeben. Also erstmal würde ich es mir nicht verbieten lassen. Das heißt jetzt nicht, dass man einfach drauf scheißen soll, sondern dass man in einer Beziehung vielleicht auch guckt, wie können wir das zusammen hinbekommen? Was ist eine Dauer, die wir als beim ersten Step vielleicht irgendwie einen Kompromiss finden können, was braucht der andere, damit er damit auch klarkommt und so weiter und so fort. Also nicht einfach so dieses, nee, das geht nicht, sondern so, okay, wenn ich das wirklich will, lass uns doch gucken, wie wir es hinkriegen. Und bei uns war es ja wirklich relativ lang. Ich muss sagen, bei mir stand von Sekunde 1 nicht zur Debatte, ob das irgendwie geht. Das ist halt vielleicht auch so ein bisschen dann die Herangehensweise. Ich habe ihn halt nicht gefragt, so, sondern es war klar. Okay. Also es war halt so, dass ich ja schon so lange, schon seit ich, weiß ich nicht, 17 war, unbedingt als Model im Ausland arbeiten wollte. Das war mein allergrößter Traum, weil ich einfach mal auf diese Art und Weise gerne reisen wollte. Und ich habe die ersten Jahre in Berlin so viel dafür gekämpft und habe es immer wieder versucht. Es hat nie geklappt und endlich hatte ich diesen Vertrag. Also es war einfach sofort glasklar für mich, dass ich das machen will. Und ja, ich habe das dann eher so langsam herangeführt, das Thema. Aber ich habe jetzt nie gesagt, ist das für dich okay? Sondern so, hey, ich mache das. Das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. Und es war dann schon für ihn auf jeden Fall schwieriger als für mich, weil es ist halt, glaube ich, immer für die Person schwieriger, die zu Hause bleibt.
Auf jeden Fall, 100%.
Ja, weil die Zeit für die andere Person, also für mich, ging unfassbar schnell rum. Bei uns waren es ja insgesamt 6 Monate und ich war einfach in einer anderen Welt. Ich habe da mein Ding gemacht. Ich war in einem komplett anderen Setting, in einem komplett anderen Alltag, anderen Beruf. Also andersartiger als in Indien als Model zu arbeiten, ging es nun mal nicht. Und wir hatten zum Beispiel auch, und das ist bei jedem anders, bei vielen wäre es jetzt nicht so, wir hatten mega wenig Kontakt. Also wir haben kaum geschrieben, wir haben vielleicht einmal die Woche telefoniert. Und für mich, also es war jetzt nicht so aktiv geplant, aber für mich war es so auch leichter, weil ich dann nicht so das Gefühl hatte, ich habe jetzt noch ein Bein zu Hause, weißt du, was ich meine? Sondern ich bin jetzt voll und ganz hier. Ich bin voll und ganz bei mir. Das ist hier mein Ding, meine Reise. Auf der zweiten Reise hatte ich dann auch den Kontakt mit meinem Vater, was für mich ja auch absolut heftig war, das alles auch so alleine zu machen. Aber das war so wirklich so meins, einfach zu 100%. Ja. Und ich hätte es jetzt gar nicht so haben können. Zum Beispiel meine Zimmermitbewohnerin hat alle, weiß ich nicht, 30 Minuten mit ihrem Freund in London telefoniert. Oh Gott, hi Schatz, also jetzt habe ich mir was zu essen gemacht. Hi Schatz, jetzt habe ich es gegessen. Und ich dachte mir, willst du mich verarschen? Und ich hatte generell jetzt nicht so, also nicht jetzt irgendwie stündlich Kontakt mit jemandem zu Hause, halt immer mal wieder so Updates. Aber für mich war das persönlich die beste Art und Weise, wirklich das als meine Experience zu machen. War natürlich für ihn schon als nicht so schön, glaube ich. Es war auch okay. Und er meinte jetzt auch im Nachhinein manchmal noch, dass er zum Beispiel diesen Gefahren- oder Sicherheitsaspekt voll verdrängt hat. Also er hat es versucht, einfach so richtig krass zu verdrängen, weil er wäre damit halt sonst mega schlecht nur klargekommen, dass ich allein in Indien bin. Ich bin ja auch mal nachts irgendwie vom Flughafen mit irgendeiner Rikscha irgendwo heimgefahren. Also ich musste immer alleine irgendwie nach Hause fahren. Hier auch nochmal kurz eingeschoben, weil das bestimmt auch viele beschäftigt. Ich habe mich zu keiner Sekunde jemals unsicher gefühlt. Niemals, niemals, niemals. Ich war natürlich in Mumbai, ich war in einer Großstadt, ich war jetzt nicht irgendwo in der Pampa oder auf dem Dorf. Da finde ich, wäre es, glaube ich, bestimmt nochmal anders. Aber ich habe krass auf meine Intuition gehört, auf mein Bauchgefühl. Und das war gar kein Problem. Aber das weiß die Person zu Hause natürlich nicht. Und für unsere Beziehung, das ist so spannend, war das wirklich der absolute Gamechanger, die unsere Beziehung auf ein nächstes Level gehoben hat. Weil vorher war das oft so, dass ich eher anhänglich war. Also ich hatte ja diesen geringen Selbstwert ganz am Anfang unserer Beziehung und war so, oh nein, ich habe Angst, irgendwie Verlustangst und Angst, Liebe zu verlieren und Angst, dass er mich nicht gut genug findet und so diesen State of Mind. Und mein Freund war eher sehr unabhängig und war so, hey, lass mir hier auch mal meinen Raum. Und so haben wir uns immer so ein bisschen in diesem, ich will mehr und er will eher so für sich, ne? Und
dadurch, so ein Ungleichgewicht.
Ja. Genau, es war so ein leichtes Ungleichgewicht. Und nach diesen 6 Monaten war ich so, ich brauche niemanden, ich kann allein klarkommen. Und er so, also war ja doch nicht so schön, wenn du weg warst. Oh. Also jetzt mal so extremer gesagt. Und das hat uns wirklich von dieser fehlenden Balance auf so eine richtig perfekte Balance gehalten. Und seitdem läuft es zwischen uns so viel besser. Es ist natürlich so ein spezielles Beispiel, ist ja nicht bei jedem so. Aber ich glaube, dass es wirklich jeder Beziehung förderlich ist, wenn die einzelnen Parts auch wirklich für sich eine Stabilität haben und unabhängig sind und Vertrauen in sich haben und nicht so dieses, alles, was ich in meinem Leben mache, kann ich nur mit dir machen. Weil das gibt ja auch für eine Beziehung irgendwie voll den krassen Druck und voll die Abhängigkeit.
Auf jeden Fall. Du hast so viel Gutes gesagt und auf ein paar Punkte möchte ich unbedingt nochmal eingehen. Also erstmal so dieses, man muss natürlich auch schauen, welche Lösung passt für meine Beziehung gut. Also ich finde es auch total wichtig, dass man sich nicht von seinem Partner davon abhalten lässt, eine Reise alleine zu machen, also zu sich selbst. Ich gehe auch später nochmal drauf ein, wie ich es meine. Aber trotzdem finde ich es zum Beispiel wichtig, dass man einen Weg in der Beziehung findet, wie der andere Partner damit noch besser klarkommt. Und für uns war zum Beispiel total klar, mein Freund legt extrem viel Wert darauf, dass ich ihm zumindest jeden Tag schreibe, also wir jeden Tag in irgendeiner Form Kontakt haben und diesen Kontakt nicht schleifen lasse, damit er einfach weiß, wie es mir geht und was ich so grundsätzlich am Tag gemacht habe. Das ging jetzt nicht darum, dass ich mir jetzt alle 30 Minuten melde, das hätte ich auch niemals im Leben getan. Also das finde ich absolut verrückt und das würde für mich gar nicht in Frage kommen. Das wirkt für mich extrem abhängig, aber es war dann schon so, dass ich ihn manchmal am Abend geschrieben habe oder ihn auch angerufen habe und mal so von meinem Tag erzählt habe. In den ersten Tagen habe ich tatsächlich aber nur geschrieben, weil ich da ja auch kaum reden konnte und es mir ja auch gesundheitlich nicht so gut ging. Aber das hat er auch total akzeptiert und es war auch gar kein Problem für ihn. Also ich glaube, wir haben dann auch mal knapp 5-6 Tage nicht telefoniert und nur zwischendurch mal geschrieben. Aber genau, das war auf jeden Fall schon eine Voraussetzung für uns, dass es funktionieren kann. Und ich muss aber trotzdem sagen, dass ich das total nachvollziehen kann, was du gesagt hast mit dem, dass es deins war, dass du das für dich machen wolltest und dass du auch viel mehr so in diesem Hier und Jetzt dort leben wolltest, anstatt immer wieder einen Fuß auch noch in Deutschland zu haben. Denn so ging es mir mit meinen anderen Kontakten. Also irgendwann habe ich für mich gemerkt, okay, mir ist es gerade zu viel Kontakt mit meinen Liebsten in Deutschland, obwohl ich alleine dort war. Aber es war irgendwie so, ich habe mich dann auch immer indirekt verpflichtet gefühlt zu antworten. Und ich konnte gar nicht so richtig in diesem Moment sein, und dachte mir dann auch, was bringt es denn, wenn ich meinen Liebsten jetzt jeden Tag erzähle, was ich gemacht habe, wenn ich doch in diesem Moment, wo ich geschrieben hätte, eigentlich was Neues erleben könnte oder
ja, genau,
vielleicht auch den Tag für mich verarbeiten könnte. Weil, wie du auch sagst, gerade wenn man auf solchen Reisen ist, erlebt man so unfassbar viel und der Tag vergeht so schnell, alleine schon auf Bali, weil um 18 Uhr schon die Sonne untergeht. Also man hat auch einen ganz anderen Tagesrhythmus. Und auch durch die Zeitverschiebung hätte ich jetzt auch gar keine Lust gehabt, ständig mit verschiedensten Personen zu telefonieren, weil das dann eher stressig gewesen wäre. Aber für mich war das dann irgendwann so, dass ich dann auch meinen Eltern, aber auch Freunden geschrieben habe, bitte nimm es mir nicht übel, aber ich möchte die Zeit jetzt bewusst für mich genießen. Und deshalb werde ich mich jetzt seltener melden oder erstmal gar nicht schreiben und mich erst dann wieder melden, wenn ich nach Deutschland zurückfliege. Ich habe dann ab und zu was in meinen Status getan, also Bilder gepostet, damit sie sehen, okay, ich lebe oder so ein bisschen daran teilnehmen können, was ich da eigentlich gerade erlebe. Aber gerade in den ersten Tagen war es mir zu viel. Ich habe mich damit irgendwie unter Druck gesetzt gefühlt und gar nicht so frei, wie ich mich normalerweise gefühlt hätte. Dann zum Beispiel auch meine Eltern haben mir fast jeden Tag geschrieben, natürlich auch, weil sie sich Sorgen um mich gemacht haben, weil sie ja wussten, ich bin krank. Aber ich dachte mir, ihr könnt jetzt gerade nichts für mich tun. Ich muss jetzt hier alles alleine regeln und ich habe auch alles alleine geregelt. Und wenn ich Hilfe benötige, dann werde ich sie mir einfordern oder dann weiß ich, an wen ich mich richten kann. Aber es bringt mir jetzt nichts, jeden Tag zu erzählen, wie es mir geht oder zu erzählen, wann meine Freundinnen nachkommen, weil ich selbst nicht wusste und mich das eher gestresst hat, weil ich dachte, wenn ich hier schon alleine bin, dann möchte ich die Zeit alleine total genießen und bewusst für mich wahrnehmen und auch einfach mit mir alleine sein. Mhm. Also wirklich mal alleine sein, reflektieren, mich selbst noch besser kennenlernen. Denn wenn wir ständig im Außen sind oder ständig dabei, anderen zu erzählen, wie unser Tag war oder vielleicht auch ständig zu überlegen, was möchte der jetzt hören, wie geht's dem oder was gibt es jetzt gerade für Probleme in Deutschland, dann werden wir einfach diesen Moment nicht so sehr genießen können. Mhm. Und für mich war das dann auch so, die ganzen letzten Wochen und Monate vor der Reise waren so vollgepackt, so arbeitsintensiv und auch so emotionsgeladen mit so vielen verschiedenen Emotionen, dass ich da einfach für mich mal Abstand von allem brauchte und auch Abstand von negativen Nachrichten. Ich habe mir keine Nachrichten angeschaut und es hat mich dann zum Beispiel auch eher mitgenommen, als dann beide Freundinnen ankamen und dann auch persönliche Probleme hatten oder dann doch was von den Nachrichten erzählt haben. Da habe ich gemerkt, okay, krass, es ist zwar super, super schön gemeinsam, aber ich merke auch wieder, gerade als empathischer Mensch, dass mich das mitnimmt, die Probleme anderer dann zu erfahren. Mhm. Und deswegen, auch das ist wieder ein extrem großer Vorteil für mich beim Alleinereisen, dass man sich nur mit seinen eigenen Problemen auseinandersetzen muss und sich nicht von den Gefühlen anderer beeinflussen lässt.
Das stimmt.
Natürlich sollte man das auch so im Alltag irgendwie so ein bisschen abgrenzen können, aber wenn man empathisch ist, dann wird man einfach immer irgendwie mitfühlen. Dann kann man das gar nicht so komplett ausschalten für sich.
Ja, voll. Deswegen ist ja wirklich alleine sein generell ein total wertvolles Thema und alleine Zeit zu verbringen und auch so, wie du sagst, ich sag mal so ein bisschen mit sich in die Stille zu gehen oder auch mal dieses in sich zu kehren und nicht so dieses Außen, Außen, Außen. Wie geht's dem? Wie geht's der? Was hat die zu sagen? Wo muss ich mich da noch melden? Sondern was gibt's gerade so in mir? So, wie bin ich mit mir? Und wenn man da eben in einem anderen Land ist, ist man ja symbolisch auch wirklich nochmal weiter weg. Und wenn man dann da wirklich sich die Zeit nimmt, das Handy dann auch mal zur Seite legt und einfach sich selbst mal erkundet, wie bin ich jetzt ganz allein in einer ganz neuen Umgebung, wo ich noch nichts kenne, wo mich niemand kennt. Mhm. Und deswegen, es klingt halt so klischeehaft, aber deswegen machen da halt so viele so Selbstfindungsreisen. Es ist halt wirklich was anderes, wie wenn du jetzt halt mal alleine in Berlin zum Bäcker gehst oder so. Mhm.
Auf jeden Fall, du kannst dann ganz genau auf deine eigenen Bedürfnisse hören, ne, ohne in irgendeiner Form von anderen Bedürfnissen beeinflusst zu sein. Und du hast es gerade so schön gesagt und es war auch so ein Satz, der mir total im Kopf geblieben ist, den ich mir eines Tages ja auf der Reise dachte: Wer bist du, wenn du niemand sein musst? Ich fand es so krass, als mir dieser Satz so eingefallen ist und als ich mir dessen so bewusst wurde, was es eigentlich richtig bedeutet. Denn wenn du in Deutschland oder wo auch immer ihr seid, wenn du da so bist, in deinen sozialen Gefügen, also auf Arbeit, in deiner Beziehung, in deinem Freundeskreis, dann hast du da ja eine bestimmte Position.
Eine Rolle.
Gar nicht negativ. Ja, eine Rolle. Stimmt, eine Rolle. Ne, du hast zum Beispiel die Rolle als Partnerin. Du hast die Rolle als, jetzt in meinem Fall, Dozentin auf Arbeit. Oder im Freundeskreis bist du dann vielleicht eher so die laute und fröhliche Person. Aber wer bist du, wenn dich niemand kennt und wenn du niemand sein musst? Wenn du komplett quasi bei Null starten kannst. Wenn es dort niemanden gibt, bei dem dir wichtig ist, wie er von dir denkt. Und ich fand es so spannend, das für mich herauszufinden. Also ich war schon im Grunde natürlich dieselbe Person. Ich bin da jetzt nicht komplett anders gewesen, aber ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, normalerweise, wenn ich jetzt für mich alleine bin, dann bin ich auch jemand, der dann vielleicht mal eher so in sich gekehrt ist, in Gedanken versunken und vielleicht nicht nur am Reden oder Lachen, sondern ich genieße diese Ruhe auch total und mich zurückzunehmen und vielleicht auch mit niemandem sprechen zu müssen, ohne das jetzt negativ zu meinen, aber ich habe das total genossen, auch einfach mal nicht zu sprechen. Und genauso liebe ich natürlich auch alle anderen Seiten, aber das war dann für mich auch nochmal interessant, weil ich auch beobachtet habe, wie sehr ich auch wieder in diese Rolle verfalle. Ich möchte, dass jemand sich in meiner Nähe wohlfühlt und dass jemand einfach einen guten Eindruck hat von mir. Und dann habe ich auch bei fremden Personen bemerkt, okay, krass, ich lächle jetzt viel mehr, als ich jetzt für gewöhnlich gemacht hätte, wenn ich jetzt alleine wäre. Mhm. Einfach, um der anderen Person ein gutes Gefühl zu geben. Und natürlich finde ich, das hat auch was mit Höflichkeit zu tun. Also wenn ich jetzt jemanden begrüße, dann mache ich das auch lächelnd. Das ist für mich einfach auch normal irgendwie. Aber wenn ich da jetzt zum Beispiel mit einem Taxifahrer 1,5 Stunden fahren musste, dann dachte ich mir so, okay, manchmal ist das schon ein bisschen anstrengend. So. Also es gab dann aber auch wieder Zeiten, wo ich mir dann auch herausgenommen habe und gesagt habe, ich würde mich total freuen, wenn wir Musik anmachen und ich einfach hier die Gegend und alles so genießen kann. Also dass ich einfach so aus dem Fenster rausschauen kann und mal so ein bisschen ruhiger werde und nicht rede. Mhm. Das haben die dann auch verstanden. Das war auch okay. Also das konnte ich mir genauso auch quasi einholen, wenn ich es gemacht habe. Ja. Aber es lag dann auch an mir, das quasi einzufordern.
Ja, und es ist so spannend, wie eben wie du sagst, wenn mal keine Erwartungen von außen kommen, wer bin ich dann? Und natürlich muss man dafür eigentlich nicht nach Bali reisen, aber manchmal ist man im eigenen Alltag und im eigenen Leben so tief da drinne, dass es einfach hilfreich sein kann, wenn man da mal richtig rauskommt, mal richtig weit weg, also muss jetzt nicht so weit weg sein, einfach um es da mal zu erfahren, sich dann zu gucken, wie du gerade sagst, was tut mir wirklich gut, was brauche ich wann, wie kann ich das kommunizieren und sich dann davon so eine Scheibe abzuschneiden und die kann man dann mit nach Hause nehmen ins normale Daily Life und dann da gucken, okay, wie kann ich das jetzt irgendwie für mich verwenden.
Ja, ganz genau. Ja, das ist so spannend, weil ich auch gerade drüber nachgedacht habe, man ist ja schon auch häufig noch in dem Modus, ich muss funktionieren, auch wenn wir natürlich wissen, wir müssen nicht funktionieren, wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen, wir haben Gefühle, Emotionen, wir haben einen Zyklus, wir können nicht jeden Tag gleich viel leisten und wir müssen es aber auch nicht, damit alles läuft. Ne? Das weiß ich natürlich auch und das lebe ich zwar schon auch so, aber trotzdem befindet man sich dann doch häufiger in solchen Situationen, wo man denkt, okay, krass, nee, ich muss das irgendwie doch noch auf Arbeit schaffen oder ich möchte es dem noch recht machen, weil es mir dann damit auch besser geht oder so, wenn ich es meinen Freunden beispielsweise recht mache. Und es ist spannend, weil wir beide ja zum Beispiel auch Jobs haben, in denen wir auch sehr viel unterstützen, sehr viel geben. Und gerade auch jetzt zum Beispiel in der Behörde ist es so, ich unterstütze ja die ganzen Mitarbeitenden oder Schule, die, ich bin immer in diesem Gebermodus und konzentriere mich sehr wenig darauf, was ich mir selbst eigentlich geben kann oder was ich mir nehmen muss, damit es mir gut geht.
Ja, oh, so wichtig.
Und in dem Moment auf Bali war ich einfach so, ich gebe so gerne und so viel, ich mache es wirklich von Herzen gerne, aber es ist jetzt gerade an der Zeit, dass ich mir das jetzt geben muss und dass ich jetzt, egal was meine Familie oder Freunde denken, mir die Zeit für mich einräumen muss und sagen muss, okay, es ist schön, wenn ihr das Bedürfnis habt zu erfahren, was bei mir gerade abgeht, aber ich habe gerade das Bedürfnis, mein Handy zur Seite zu legen und euch erst zu berichten, wenn diese Bali-Zeit vorbei ist. Mhm. Und da musste ich einfach mein Bedürfnis über die Bedürfnisse der anderen Menschen stellen, damit ich einfach genug Energie wieder tanke, um genau das wieder geben zu können, was ich geben möchte.
Natürlich, natürlich musst du das. Das ist so, ne, so von außen so völlig klar, dass man das eigentlich muss. Und so viele fühlen das dann nicht oder denken, irgendwie ich darf das jetzt nicht. Aber wie sollen wir denn den ganzen Tag geben, wenn wir gar nichts haben? Wenn wir gar nicht aufladen. Wir können nicht irgendwas aus uns herausgeben, das da gar nicht mehr aufgefüllt ist. Und das ist ja auch wieder so geil, dass das ja dann auch wieder in diesem Modus helfen kann. Je mehr Zeit ich mir für mich nehme, je mehr ich auf mich höre, je mehr ich für mich da bin, auf meine Bedürfnisse höre, desto mehr kann ich dann wieder geben. Es ist nämlich nicht egoistisch, sondern je besser ich für mich sorge, je mehr Liebe ich mir gebe, desto mehr kann ich für andere sorgen und anderen Liebe geben. Aber es geht nicht nur das eine. Ich kann nicht nur Liebe geben für andere sorgen und bei mir dann irgendwann so, Moment, Irgendwie
Ja,
stimmt da was
irgendwann ist dein
nicht.
Akku leer.
Ja.
Und ich finde es so spannend, ich meine, das ist jetzt so ein simpler Spruch, den man wahrscheinlich auch auf mehreren Portalen liest oder so. Aber dieser Spruch, du kümmerst dich so sehr darum, ob dein Akku beim Handy geladen ist, aber warum kümmerst du dich nicht um dein eigenes Akku? Warum kümmerst du dich nicht darum, wenn du eigentlich keine Energie mehr hast und wirklich nur noch auf Sparflamme oder Sparmodus läufst? Und ich habe genau das auch gespürt. Ich war vor der Bali-Zeit so extrem am Limit. Ich wusste, okay, ich brauche jetzt eine Auszeit. Ich konnte auch nicht mehr so viel geben. Also, ich habe auch in meiner Beziehung gemerkt, ich bin eher gestresst. Ich sag mal, Toleranzgrenze war auch sehr viel geringer. Ich habe mich schneller irgendwie über Sachen aufgeregt oder so, die mich normalerweise gar nicht so gestresst hätten, wenn ich jetzt mich gut gefühlt hätte und in so einer Balance gewesen wäre. Aber ja, wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir unser Akku aufladen. Und da ist auch für jeden was anderes gut. Also,
Ja.
wie gesagt, ich habe für mich gemerkt, ich bin wirklich in bestimmten Situationen extrem introvertiert und mir hat es total gut getan, dann auch alleine zu sein. Ich hatte ja auch dann noch ein paar wunderschöne Tage später mit meinen beiden Freundinnen, aber ich habe auch gemerkt, es zieht mir auch Energie. So schön es auch war, aber es zieht mir auch Energie, weil trotzdem ist es so, du versuchst Kompromisse zu finden. Beide haben da ja noch gearbeitet, also hatten auch nicht viel Zeit für mich. Oder morgens wusstest du, okay, sie wollen dann und dann frühstücken, alles klar, dann kann ich nicht komplett ausschlafen. Oder du hast überlegt, wie schaffen wir es jetzt zu dritt irgendwie was zu finden, was allen dreien Spaß macht?
Ja,
Oder,
genau.
na, es ist einfach super schön, aber auch super anspruchsvoll, gemeinsam zu reisen, gemeinsam zu leben. Und ich habe danach gemerkt, okay, mein Energiespeicher ist gerade aufgebraucht. Ich muss irgendwie auch wieder alleine sein. Gut, es lag auch vielleicht daran, dass ich eine Woche fast nicht geschlafen habe, wegen den lauten Geckos dort. Im Dschungel, in unserer Unterkunft. Aber ja, es hat mir einfach super viel gegeben und ich würde es immer wieder machen. Ich dachte mir zwischenzeitlich sogar, ich wäre am liebsten sogar auch den ganzen Monat mal für mich alleine gewesen. Nicht, weil ich die Zeit gemeinsam nicht genossen hätte, das auf jeden Fall. Also es war eine super schöne Zeit gemeinsam. Aber ich hätte dann auch besser gewusst, worauf ich mich einstellen kann, weil so war das so ein Hin und Her irgendwie. Und ich hätte einfach gerne für mich erfahren, wie wäre das, einen ganzen Monat komplett alleine zu sein, ohne jemand anderes um mich herum zu haben.
Genau, das hatten ja auch ein paar bei der Umfrage geschrieben, dass so die Vorteile vom Alleinereisen einfach sind, dass man sich einfach mal nach niemandem richten muss, außer nach sich selbst.
Genau.
Und ich glaube, selbst wenn man, ich sage jetzt mal, alleine wohnt, hat man ja zum Beispiel auch schon da so eine Base, wo man zu Hause machen kann, was man will. Aber da ist man ja trotzdem irgendwie im Arbeitsleben oder die Familie will, dass man mal vorbeikommt. Und das hat man eben bei diesem Alleinereisen wirklich nicht. Da geht es wirklich nur mal nach sich und man muss sich nach niemandem richten. Und was du auch mit dem Akku gesagt hast, finde ich auch voll die gute Metapher dafür. Und auch da wieder, man muss auch nicht immer warten, bis das Handy aus ist.
Genau,
Man kann es auch mal anschließen, wenn es bei 50% ist und über Nacht nochmal laden. Und man selber entscheidet, wann es Zeit ist, die Akkus aufzuladen. Da gibt es kein richtig oder falsch. Auch wenn andere das nicht irgendwie verstehen und denken, hä, du müsstest doch jetzt schon wieder erholt sein oder wie auch immer. Nein, ich entscheide, wie lange das dauert, bis meine Akkus aufgeladen sind, wie oft ich die aufladen muss und wie ich sie aufladen muss. Und da hat niemand anders mitzureden, weil jeder Mensch ist einfach so unterschiedlich. Wir haben so unterschiedliche Energietypen, Entspannungstypen. Manche entspannen sich bei Aktivitäten, manche bei Meditation, whatever. Also hört da bitte auf euch.
Ja, voll die wichtige Message, dass da einfach wirklich jeder unterschiedlich ist. Und vielleicht können wir da auch irgendwann nochmal in einer nächsten Folge einen Test machen, was für ein Energietyp wir sind, was uns so
Ja.
richtig runterbringt. Also ich finde es so spannend. Ich habe nämlich letztens auch in einer anderen Podcast-Folge von einer Frau gehört, die ist total entspannt, wenn sie abends vorm Schlafengehen noch Trampolin springt, wo jeder andere vielleicht sagen würde, so, okay, Sport vorm Schlafengehen ist jetzt nicht so die beste Alternative, um runterzukommen, aber bei ihrem Typen eben schon.
Ganz
Und für sie
genau.
ist es genau die perfekte Lösung. Und ja, da können wir
Ja,
ja
lass
vielleicht
uns
auch
mal dazu eine
nochmal.
Folge machen, weil ich merke das immer wieder,
Ja.
wie wenig dieses Pausen machen und Entspannen so in den Alltag bei vielen mit einbezogen werden darf, weil es immer nur um Leisten, Leisten, Leisten geht. Gut.
Mega gerne.
Okay, und um jetzt nicht vom Thema abzukommen, noch ein weiteres Learning, das ich auf jeden Fall hatte auf dem alleine Reisen. Das gilt auch so ein bisschen für Reisen generell. Aber ich finde zum Beispiel, wenn man alleine reist, dann deift man irgendwie auch viel tiefer so in die Kultur oder in das Land ein, weil man halt nicht die ganze Zeit, wie zum Beispiel mit meinem Partner, irgendwie Touri-Stuff mache und nur auf Deutsch spreche, sondern wenn man alleine ist, man spricht die Sprache, man muss sich mit den Menschen unterhalten, man ist da irgendwie, also ich habe das Gefühl, ich war da viel tiefer drin. Und mir hat es so extrem irgendwie nochmal meinen Horizont erweitert, auch viel mehr als auf anderen Reisen mit anderen zusammen, weil ich finde, in dem Land, wo man aufwächst, mit allem, was man kennt, da denkt man manchmal so, das ist die Wahrheit, das ist die einzige Realität, die es gibt, so in Deutschland mit all den Glaubenssätzen, so und so funktioniert das Leben, so und so funktioniert Arbeit, so muss dein Leben ablaufen, das ist richtig, das ist falsch, das ist komisch, das ist blöd. Und dann bist du in einem anderen Land, wo alles sehr anders ist, in Indien, und denkst dir so, es ist ja gar nicht überall so. Es haben gar nicht alle Menschen die gleiche Wahrheit, logischerweise. Das weiß man ja eigentlich. Aber das nochmal wirklich so zu spüren und so wirklich zu erleben, dass Menschen in einem anderen Land vollkommen andere Vorstellungen vom Leben haben, von sich selbst, vom Arbeiten, hat mir einfach nochmal geholfen, mit den Glaubenssätzen in Deutschland zum Beispiel viel lockerer umzugehen, dass ich mich nicht mehr so, wie soll ich sagen, unterdrückt oder irgendwie gezwungen fühle, so
angepasst
muss,
auch.
Genau, dass ich mich nicht so anpassen muss, so und so ist das einzig Wahre, sondern dass ich mir denke, es ist einfach ein riesiger Planet mit so vielen unterschiedlichen Menschen und Kulturen, und nur weil jetzt die Menschen in dem Land, wo ich zufällig geboren wurde, die Dinge denken, muss ich das nicht für mein Leben irgendwie so 100% akzeptieren.
Und das finde ich. Hast du ein Beispiel vielleicht?
Also ich hatte so ein Beispiel, das fand ich irgendwie wieder voll krass. Also erstens mal natürlich, wenn man in Indien ist und wahrscheinlich auch in anderen asiatischen Ländern, denkt man sich so, warum weiß ich eigentlich zu Hause nie zu schätzen, wie gut es mir geht? Das ist natürlich so eine Sache, sich den Privilegien wieder bewusst zu werden. Aber ein Moment war zum Beispiel, da war ich beim Fotoshooting und ich habe es, glaube ich, auch schon mal erzählt. Jedenfalls war ich dann so Backstage. Genau, und da war so ein junges Mädchen und die hat mir mal geholfen, meine Kleidung anzuziehen. Die war vielleicht so 18. Und ich halt so, und macht dir der Job hier Spaß? Und sie guckt mich so an, so, hä, wie meinst du so? Ich mache den Job halt, weil ich meine Familie ernähren muss. Und ich so, Caro, du Trottel. Wirklich so, ich komme so aus meiner Berlin-Selbstverwirklichungs-Bubble und bin so, oh, was will ich in meinem Leben machen, was macht mir Spaß? Und merke einfach wieder, manche können sich diese Frage gar nicht stellen. Es ist einfach so ein Privileg, überhaupt überlegen zu dürfen, was mir Spaß macht, weil ich die Ressourcen habe, weil ich in einem Land lebe, wo ich mir das erlauben kann, wo ich nicht meine fünfköpfige Familie, meine Eltern, whatever, wen noch alles irgendwie ernähren muss und das meine einzige Aufgabe ist, sondern ich habe das Privileg und das muss ich auch nutzen. Ich muss es einfach auch nutzen. Und das war wirklich nur so ein kleines Beispiel. Also die Menschen stehen da generell auch ganz anders zu Arbeit oder. Und das bringt einem einfach, das lockert mal diese ganzen Käfige, klingt jetzt so ein bisschen negativ, aber die man sich so selber gebaut hat. Das lockert mal so diese festen, starren Muster, nach denen man denkt, man muss leben. Geht mal
Arbeit muss hart sein.
Ja, das Leben ist hart und bla 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 und Altersvorsorge ist jetzt alles nicht falsch, ne? Aber man kann es einfach mal so hinterfragen und kann da irgendwie mal so drüber blicken. Also gerade dieses über den Tellerrand blicken, Horizont erweitern. War für mich auch, gerade beim Allein unterwegs sein, mit den Leuten wirklich noch mehr in Kontakt kommen. Natürlich auch dazu arbeiten, war natürlich auch krass. Aber das hat mir wirklich auch nochmal ganz viel irgendwie gebracht.
Kann ich mir so gut vorstellen. Und das gleiche Learning hatte ich auch. Also ich habe gleich noch ein weiteres. Aber ganz genau so ging es mir auch. Ich konnte ja auch zum Beispiel mit niemandem dort Deutsch sprechen. Also ich war gezwungen, dann Englisch zu sprechen. Obwohl ich mich wirklich damals auch dafür geschämt habe, Englisch zu sprechen, weil wirklich mein Englisch ist auf dem Niveau von, ich würde sagen, nicht mal 5. Klasse Schule, ohne Quatsch. Ich meine es wirklich ernst. Und mag es auch nicht, wenn jemand dann so sagt, ach komm, dein Englisch ist doch richtig gut. Gut, das haben mir da auch welche gesagt, aber die Frage ist, in welchem Vergleich?
Gemessen woran?
Gut, wenn du es jetzt mit jemandem vergleichst, der gerade erst Englisch lernt, dann ist mein Englisch vielleicht gut. Aber es ist wirklich nicht so gut, dass ich jetzt super reden könnte. Und Ich habe es zum Beispiel in meinen Jobs nie gebraucht. Ich habe nie ein Wort Englisch geschrieben, zumindest nicht in der Behördenzeit, und auch nicht gesprochen, weil ich es nicht brauchte, weil die Behörde da leider auch so engstirnig ist und sagt, okay, jeder, der hier arbeitet, der hat Deutsch zu lernen und fertig. Und da müssen wir uns nicht an andere anpassen, auch wenn wir zum Beispiel international arbeiten, sondern die Leute müssen Deutsch lernen, wenn sie mit uns kommunizieren möchten. Und deshalb habe ich mich nie so richtig mit der englischen Aussprache oder irgendwas nach der Schulzeit beschäftigt. Und auch in der Schule war es immer so, ich hatte manchmal Lehrer, mit denen es dann nicht so gematcht hat irgendwie. Und dadurch, dass ich nie im Unterricht gesprochen habe, habe ich dann auch die Aussprache nicht gelernt und so weiter und so fort. Und naja, egal, wie dem auch sei, ich war gezwungen, Englisch zu sprechen. Und es ging aber irgendwann auch mit der Zeit. Und auch da habe ich wieder gelernt, wenn du etwas regelmäßig machst und probierst, dann wird es auf jeden Fall auch besser. Es war dann irgendwann so, ich habe auch Englisch geträumt, ich habe auch Englisch gedacht, auch wenn ich mit meinem Freund gesprochen habe, habe ich manchmal englische Wörter gesagt, was ich mir zuvor hätte niemals vorstellen können. Und dann dachte ich mir, wenn das möglich ist innerhalb eines Monats, was ist dann in einem halben Jahr oder in einem Jahr möglich, falls ich mal für so einen langen Zeitraum irgendwo hinreisen würde, um besser Englisch zu lernen. Und es war so lustig, wie man dann trotzdem auch zurechtkommt. Also selbst wenn mir irgendwann mal die Worte gefehlt haben, habe ich zum Beispiel mit DeepL Translate irgendwie nach irgendwas gesucht und mir vorher angeschaut, wie ich das formulieren kann. Oder ich habe mit Händen und Füßen versucht zu gestikulieren, was ich meine. Und es hat alles super gut funktioniert. Also man muss aber auch sagen, in den Teilen, in denen ich unterwegs war, konnten die meisten Menschen zumindestens, sag jetzt mal, Englisch auf Schulniveau, so auf Grundschulniveau, aber man kam damit zurecht. Und es war dann auch so, wie du sagst, dadurch, dass ich dann 19 Tage alleine gereist bin insgesamt, habe ich mich viel mehr mit den Kulturen auseinandergesetzt, habe auch zum Beispiel die Menschen gefragt, wie man das und das ausspricht, habe auch da so ein bisschen versucht, ein paar Worte zu lernen, zum Beispiel, was heißt Danke auf deren Sprache oder anderes. Und man hat sich irgendwie viel verbundener gefühlt, man hat sich auch viel mehr auf die Menschen eingelassen, weil man nicht abgelenkt war von anderen Personen um sich herum und aber auch, man muss es jetzt so krass sagen, man ja auch in irgendeiner Form abhängig davon war. Also man war ja auch abhängig davon, dass jemand einem vielleicht hilft. Und da komme ich direkt zu meinem größten Learning: Helfen. Frage nach Hilfe, wenn du Hilfe benötigst. Ich habe so häufig Menschen nach irgendwas dort in meiner Zeit gefragt, wie ich es zuvor noch niemals getan habe. Aber es fiel mir auch immer leichter. Also normalerweise probiere ich auch alles immer alleine zu regeln. Und natürlich habe ich auch dort versucht, erstmal alleine an Informationen zu kommen. Aber wenn ich an einem gewissen Punkt nicht mehr weiterkam, dann habe ich einfach gefragt. Und dann habe ich vielleicht auch manchmal so ein bisschen dieses Gefühl überwunden, was man manchmal hat, so, kann ich jetzt fragen oder kann ich das jetzt auch richtig aussprechen? Und habe es einfach gemacht. Und man merkt dann plötzlich, wenn man eine Frage stellt, dass man so schnell eine Antwort bekommt, auch viel, viel schneller an ein bestimmtes Ziel gelangt durch die schnelle Antwort oder durch die gut und fundierte Antwort und dass die Leute sich aber total freuen, wenn du fragst und wenn sie dir helfen können oder du merkst zum Beispiel auch, dass auch andere Leute um dich herum dieselbe Frage hatten. Und das war für mich so ein tolles Learning wieder. Frag einfach nach, wenn du was nicht weißt. Und dir wird einfach nichts passieren, sondern du wirst einfach immer durch deine Fragen zu einem super Ergebnis kommen. Und im Endeffekt ist es meistens eine Abkürzung zu dem, was du erreichen möchtest.
Mega geiles Learning, auch so für das normale Alltagsleben. Dieses, ich muss es nicht alleine schaffen und ich muss irgendwie alles am besten hinkriegen, sondern wie du sagst, Hilfe bringt mich sogar noch schneller ans Ziel und unkomplizierter. Und es ist einfach okay, wenn ich mir helfen lasse. So, ich muss es nicht alleine alles meistern. Und ich habe auch das Gefühl, das ist auch so eine Sache, so ein Glaubenssatz, den viele Menschen irgendwie haben. Nein, ich muss alles alleine irgendwie hinkriegen. So, und wie schön, dass man dann so ein Learning aus einer Reise so mit nach Hause nehmen kann, was dann einem vielleicht wirklich im täglichen Leben auch wieder so weiterhilft.
Total. Auch gerade, wenn andere Leute sich in bestimmten Bereichen, jetzt natürlich in dem Land, besser auskennen, aber auch eben hier in Deutschland, wenn es jemanden gibt, der Experte auf seinem Gebiet ist und ich nicht, dann kann ich ihn um Hilfe bitten. Natürlich auch immer so im Hinterkopf mit, was kann ich ihn auch dafür geben oder wie kann man da einen Kompromiss finden. Aber ich versuche nicht, alles alleine zu schaffen. Und ein weiteres Learning, was für mich auch enorm wichtig und wertvoll war, war, ich darf vertrauen und ich muss vertrauen. Dieses Wort Vertrauen, Vertrauen nicht nur in mich selbst, so wie du vorhin auch schon gesagt hast, Selbstvertrauen, sondern auch Vertrauen darauf, dass alles irgendwie gut werden wird. Vertrauen in die Menschen.
Ja.
Das habe ich so krass gelernt. Ich musste so viel vertrauen in so vielen Situationen. Ich musste vertrauen darauf, dass ich natürlich alles alleine irgendwie hinbekomme, aber ich musste auch, ne, ich musste dem Arzt vertrauen, dass er mir irgendwie das richtige Antibiotikum gibt und versteht, was ich habe. Ich musste Leuten vertrauen, wo ich mich einfach auf wildfremden Scooters raufgesetzt habe und gehofft habe, dass sie mich an den richtigen Ort bringen. Ich musste anderen Leuten vertrauen, dass sie mich zur richtigen Fähre irgendwie fahren und dass ich da irgendwie wieder zur anderen Insel ankomme. Also ich habe so viel den Leuten blind vertrauen müssen, damit ich da irgendwie vorankomme, auch weil ich eben abhängig war. Also ich bin da zum Beispiel nicht mit dem Scooter gefahren, ich bin nicht mit dem Auto gefahren, weil ich mich damit nicht sicher gefühlt hätte. Da muss man ja links fahren und da gibt es eigentlich kaum Straßenwege, außer wenn du hupst, dann heißt es okay, Achtung. So, da hat jeder also so tausendmal gehupt. Daran hat man sich auch irgendwann gewöhnt, aber es war dann wirklich so, ich musste einfach auch zum Beispiel an einem Strand nachmittags irgendeinen wildfremden Menschen ansprechen, der noch nicht mal Taxifahrer war, um ihn zu fragen, ob er mich zum Hotel 40 oder 45 Minuten fährt und musste darauf vertrauen, dass er mich da auch hinbringt. Und auch andere Sachen, ne? Also grundsätzlich kann man aber schon sagen, auf Bali, gerade so in den touristischen Gegenden, ist sehr viel schon sehr, sehr gut organisiert, auch über bestimmte Apps. Da gibt es zum Beispiel so eine App, die heißt Gojek. Darüber kann man sich dann Essen bestellen, aber eben auch Roller- oder Scooterfahrer, Autofahrer. Es ist super modern. Man kann da auch sehen, wie sieht der Fahrer aus. Also man hat ein Bild, man hat das Kennzeichen, man kann nachverfolgen, wo er langfährt, man kann mit dem chatten, alles Mögliche. Also es ist schon sehr gut organisiert, aber als ich auf der Insel war oder in anderen Gegenden, war es eben nicht der Fall. Und da musste ich so häufig mit irgendwelchen wildfremden Menschen fahren. Auch an meinem letzten Abend war es so. Ich bin alleine durch den Dschungel an einem Hunderudel vorbei zu einem Strand gelaufen, der sehr schwierig zu erreichen war. Und dann wollte ich abends nach dem Sonnenuntergang wieder wegkommen und dachte mir, ja gut, da werden ja oben Scooterfahrer sein oder ich bestelle mit meiner App jemanden. Aber ich hatte einfach keinen Empfang. Ich konnte niemanden bestellen und ich wusste, ich kann jetzt nicht abends durch den stockdunklen Dschungel mit den Affen irgendwie laufen. Das funktioniert einfach nicht. Und dann musste ich da auch wildfremde Menschen ansprechen, ob die mich für Geld zu meiner Unterkunft fahren. Einfach so im Dunkeln waren da einfach so ein paar Leute auf dem Roller und natürlich muss man da auch vorsichtig sein. Wie du aber auch sagst, ich habe das schon versucht, auch meiner Intuition, meinem Bauchgefühl zu vertrauen, auch so ein bisschen die Situation abzuchecken. Weiß derjenige wirklich, wo das Hotel liegt? Haben andere Leute es mitbekommen? Aber du musst einfach vertrauen und auch gerade so wie die auf Bali fahren mit dem Scooter, es ist ein super krasses Freiheitsgefühl, aber auch extrem gefährlich teilweise. Du bist auch ohne Helm manchmal unterwegs und ja, super, super viel Vertrauen notwendig gewesen, aber auch total schön, dieses Gefühl des Vertrauens in andere Menschen, in andere Situationen zu erleben.
Und halt auch zu erfahren, es geht halt dann einfach immer irgendwie alles.
Ja,
das ist
ja,
halt so krass. Das ist so krass, was du sagst. Das ist so wahr und das ist, glaube ich, auch, wovor viele so diese Angst haben, so die Kontrolle loszulassen, nicht zu wissen, was kommt. Du wirst nicht auf einer Reise allein alles vorhersehen können. Und wenn du dann eben allein bist, musst du es alleine bewerkstelligen. Und hier in Deutschland ist oft so viel Kontrolle und Sicherheit, Kontrolle und Sicherheit, Kontrolle und Sicherheit. Und wie du sagst, man ist dann halt in Asien und da ist es ja oft relativ ähnlich. Da ist es halt ein bisschen anders so. Da gibt es halt keinen Anschnallgurt und auch keinen Helm und da wird halt irgendwie anders die Sachen gehandhabt. Und wie du sagst, sich dieses Vertrauen hinzugeben. Und das Spannende ist ja, dass es wie beim Selbstvertrauen auch ist, Vertrauen lernst du. Vertrauen lernst du, indem du dich traust, loszulassen, wenn du immer in der Kontrolle bleibst und du immer auf Sicherheit gehst, dann wirst du nicht lernen zu vertrauen, weil du ja gar keine Erfahrungen machst, die dir irgendwie darauf einzahlen, dass du ein Vertrauen fassen kannst. Wenn du dich aber traust, ich lasse jetzt los, ich gebe mich dem jetzt hin, ich guck mal, wie ich es mache und irgendwie wird es schon und dann machst du die Erfahrung, dass es geklappt hat, darauf kannst du Vertrauen aufbauen. Dafür ist natürlich alleine reisen wie so ein, auch wieder wie so ein Bootcamp dafür, also richtig schönes Total. Learning, richtig toll, dass du es teilst.
Dankeschön. Und noch eine letzte Kleinigkeit, was ich auch super spannend fand, bei mir selbst zu beobachten. In Deutschland sind die Menschen schon sehr auf Abstand. Also du würdest jetzt nicht auf die Idee kommen, jemand Fremdes auf der Straße anzusprechen, zu fragen, so, hey, wie geht's? Mhm. Wohin gehst du? In welchem Hotel lebst du? Oder wo wohnst du? Ja. Auf so eine Idee würdest du einfach nicht kommen. Und dort ist es einfach völlig normal gewesen. Du bist so auf der Straße entlang gelaufen, die Leute sprechen dich einfach an, hey, wie geht's dir? Was machst du? Wohin gehst du jetzt? So, oder? Und du bist erst so, okay, will der mir was antun?
Ja, man denkt gleich was Schlechtes.
Ja, gleich so, ne, gleich kommt irgendwie so ein bisschen diese Angst hoch, hey, was passiert jetzt, wenn ich ihm das sage? Also ich war dann schon auch manchmal vorsichtig und habe jetzt nicht jedem erzählt, in welchem Hotel ich bin. Weil ich auch dachte so, okay, warum soll ich das erzählen, ne? Aber auch bei anderen Situationen, wo ich auch selbst in Deutschland so voll auf Abstand bin, also wo ich selbst denke so, hey, Sicherheitsabstand oder jetzt gerade auch natürlich durch die Corona-Phase, aber auch generell, dass man so denkt, okay, ich möchte nicht, dass fremde Menschen mir so nahe kommen. Und plötzlich musst du auf einem Scooter fahren und musst denjenigen anfassen an der Schulter oder weiß ich wo, damit du irgendwie nicht vom Scooter fliegst. Und das war für mich am Anfang so ungewohnt, so diese körperliche Nähe zu einer komplett fremden Person zuzulassen und der dann so zu vertrauen, wo ich mich ja niemals neben einer komplett fremden Person so nah hinsetzen würde. Aber so musst du ja richtig auf dem Scooter so
dich festklammern.
Jetzt mal, ja, festklammern oder breitbeinig so hinter dem sitzen. Na klar. Auch, es waren in der Regel immer nur Männer. Das war schon echt ungewohnt, aber ich habe dann auch später so für mich Lösungen gefunden. Wenn ich das jetzt nicht wollte bei jemandem, dann konnte ich mich hinten besser festhalten, also mit beiden Händen und so. Aber wenn es zu gefährlich war, dann habe ich ihn halt auch an der Schulter angefasst, ne? Das konnte ich dann nicht so ganz vermeiden und das war dann auch irgendwann für mich okay. Aber am Anfang, für mich so, die aus Deutschland kommen und so voll auf Abstand war, auch während der Corona-Zeit war das echt komisch. Mhm. Also mit jemand Fremdes so intim zu sein. Für mich war das extrem intim, diese körperliche Nähe zuzulassen, auch wenn es nur sein Job war, mich von A nach B zu bringen.
Richtig krass, ja. Und es ist halt echt so verrückt, ne, wie man in Deutschland auch so den Augenkontakt vermeidet in der Bahn. Ja, und man würde sich jetzt nie anlächeln, so, wo ich mir auch denke, wir könnten hier echt mal gesellschaftlich ein bisschen umdenken, so extrem muss auch nicht sein. Aber zu dem Scooter auch voll die lustige, voll das lustige Ereignis. Zu dem Scooter-Thema, da hatte ich auch echt ein paar lustige Erfahrungen in Indien. Zum Beispiel hatte ich einmal einen Job in einer anderen Stadt und bin dahin geflogen quasi für 2 Nächte und ich wusste, wenn ich wieder zurückkomme und lande, muss ich direkt vom Flughafen zum nächsten Job und hatte halt so einen kleinen Rollkoffer dabei. Und dann meinte die Agentur so, ja, du bist abgeholt, wir hatten eigentlich mal so Fahrer, also Autos. Und ich so, ja, alles klar. Mhm. Und dann steht er da so mit seinem Moped und seinem Helm und ich mit meinem Koffer. Ich so, nicht dein Ernst. Ja. Und in Indien ist halt echt auch so, nur der Fahrer muss einen Helm tragen.
Ja.
Das heißt, er hat mir auch keinen mitgebracht. Das heißt, er hatte einen Helm auf und ich saß hinten mit meinem Koffer auf dem Scooter und wir sind halt echt über die Autobahn gefahren und ich hatte irgendwie nackte Beine und dachte mir dabei auch mal so, okay, Caro, lass einfach los, alles wird gut. So crazy einfach.
Ja, aber ich hatte genau die gleiche Erfahrung oder zumindest eine ähnliche Erfahrung. Ich kam auf der Insel Nusa Penida an und ich wusste, okay, ich muss mit meinem Geld haushalten, weil ich ja leider keine Kreditkarte mitgenommen habe, weil ich dachte, meine beiden Freundinnen haben eine Kreditkarte und falls ich Geld benötige, dann heben sie mir Geld ab und ich kann es ihnen überweisen. So hatten wir es abgesprochen. Dass ich jetzt aber so viele Tage alleine reise, war natürlich nicht geplant. Und um nochmal auf den Punkt zu kommen, dadurch, dass ich eben nicht viel Geld dabei hatte, musste ich auch gucken, wie ich dann Geld einsparen kann. Und mit dem Scooter war es günstiger, als mit dem Auto zu fahren. Also bin ich mit meinem 12,5 Kilo Backpacker-Rucksack plus 8, noch was Kilo schwerer Tasche auf einem Scooter mit einem fremden Mann zum Hotel eine Stunde oder so gefahren. Er ist so schnell gefahren, wir beide hatten keinen Helm auf, gar nichts. Ich habe ihm wirklich auch regelmäßig gesagt, bitte langsamer fahren, weil ich auch dachte so, ich hatte so diese 12,5 Kilo auf meinem Rücken, die mich so nach hinten gezogen haben. Ich wollte ihn nicht so krass umklammern. Und er hatte dann irgendwie den Rucksack vorne noch, also den anderen. Und ich habe schon gemerkt, okay, er muss ihn andauernd so zurechtrücken, damit nicht irgendwas so nach unten fällt. Und ich dachte mir auch schon so, okay, krass, das war ein Stress. Das war eine Erfahrung, nachdem ich davor noch mit dem Schnellboot gefahren bin, das auch sehr abenteuerlich war, wieder zu Fuß und durchs Meer erstmal laufen mussten, um da überhaupt hochzukommen. Also ich könnte jetzt 1000 Geschichten erzählen, aber ja, ich habe auf jeden Fall auch so eine abenteuerliche Scooter-Geschichte erlebt.
Mega lustig. Aber ja, Vertrauen ist wirklich... Das brauchst du, oder wenn du es nicht hast, wirst du es dann irgendwann lernen, wenn du alleine auf Reisen bist. Es bleibt dir einfach nichts anderes übrig, wie du sagst.
Genau. Aber ja, wie du auch gesagt hast, ist es einfach super schön zu sehen, dass du auch vertrauen kannst und dass dein Vertrauen auch nicht missbraucht wirst. Natürlich muss man trotzdem immer vorsichtig sein, ne? Also jetzt nachts mit irgendwelchen wildfremden Menschen auf dem Scooter zu fahren, würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Also man muss schon immer schauen, wie kann ich mich da absichern oder was kann ich machen, damit ich mich wohlfühle, auf jeden Fall seinem Bauchgefühl vertrauen. Voll, das habe ich auch in einer Situation tatsächlich mal nicht so gemacht. Es war auch so, dass ich mit einem Taxifahrer zu meiner nächsten Unterkunft fahren wollte. Und der hat sich auch schon am Hafen so krass aufgedrängt. Und ich dachte schon so, ich möchte nicht so unbedingt mit ihm fahren, aber es war auch leider wieder so ein Geldthema, weil ich ja keine Kreditkarte hatte und noch wenig Geld, dass ich dachte, okay, ich muss jetzt irgendwie einen günstigen Taxifahrer finden und einen, der direkt hier in der Nähe ist, damit ich nicht beide Rucksäcke so lange schleppen muss. Und dann war es wirklich so, als ich in seinem Auto war, ist er so dreist geworden, wollte auf einmal den Preis nach oben jagen, als schon meine ganzen Sachen drin waren und ich ihm ja quasi ausgeliefert war. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Und dann war es da so in den Autos, da haben einfach dann die Türen geschlossen. Also es hat dann Klack gemacht und die Türen waren zu. Und ich dachte mir so, okay, ich bin jetzt mit diesem super unsympathischen und dreisten Taxifahrer hier, der aber auch nicht registriert war, also anders als bei dieser App, da waren die alle registriert und auch erkennbar, also man hat die an ihren grünen Outfits erkannt und so, war er nicht registriert. Und ich dachte echt so, okay, für mich gerade super unwohl. Er war so unsympathisch, dass ich dann wirklich irgendwann gesagt habe, ich möchte bitte nicht mehr reden. Ich möchte auch kein Gespräch führen. Lass uns bitte leise sein, weil ich es einfach nicht mehr konnte. Und ich habe dann auch wirklich sehr krass gesagt, entweder wir machen jetzt den Preis, so wie wir ihn ursprünglich vereinbart haben und uns darauf geeinigt haben, oder ich steige jetzt aus. Sag mir, ob es für dich okay ist oder nicht. Wenn nicht, ich steige jetzt aus. Und habe da wirklich auch klare Ansagen gemacht. Habe auch schon überlegt, ob ich ihn irgendwie fotografiere, falls mir irgendwas passiert. Habe auch Google Maps nebenbei angemacht, um mitzuverfolgen, ob er den richtigen Weg zu meiner Unterkunft fährt. Und ist er dann auch. Ich musste ihm dann letztendlich den Weg auch erklären. Also war wirklich alles skurril. Und am Ende, richtig dreist, habe ich ihm das Geld gegeben, habe ihn gefragt, ob er wechseln kann, weil ich es nicht passend hatte. Und er meinte, ja, er kann wechseln. Und er hat mir einfach zu wenig rausgegeben. Und da bin ich dann aber auch nochmal konsequent geblieben und habe gesagt, wir haben uns auf den Preis geeinigt, ich möchte jetzt das Wechselgeld zurückhaben. Bitte gib es mir sofort. Und da waren wir aber schon vor dem Hotel. Ich habe mich da auch sicher gefühlt und alles war in Ordnung. Aber da habe ich auch wieder gelernt, einfach wirklich konsequent zu sein, Grenzen zu ziehen, auch zum Beispiel, ne, wenn ich nicht mit dem eine Stunde lang reden möchte, dann mache ich es nicht. Und da aber auch trotzdem so ein bisschen diesen Sicherheitsaspekt zu haben mit, ich verfolge jetzt, wo wir langfahren und ich habe beide Handys parat. Ich habe ihm auch zu verstehen gegeben, dass ich Google Maps angemacht habe, um zu gucken, ob wir auf dem richtigen Weg sind.
Ja, voll gut, dass man dann da so ein bisschen aufpasst. Aber das ist mir auch 2-3 Mal passiert mit dem Abziehen. Mit dem Geld, ich glaube, da kommt man fast nicht drum rum, wenn man halt so touristisch aussieht in allen möglichen Ländern, finde ich auch mal mega unangenehm. Ich habe es dann auch mal so ein bisschen abgewogen. Klar, in deiner Situation ist natürlich super ärgerlich, wenn du wirklich dann aufs Geld gucken musst, weil ja, du nicht mehr so viel übrig hast, ist dann natürlich richtig blöd, der Situation dann irgendwie noch ausgelieferter zu sein. Ich habe mir ehrlich gesagt dann manchmal einfach gedacht, ach scheiß drauf, dann nimm's jetzt halt so. Klar. Aber in deiner Situation hätte ich das auch nicht gemacht, wenn du es halt einfach gerade nicht kannst.
Genau, das war halt so der Punkt. Also normalerweise wäre ich da auch so, ich würde kein großes Risiko eingehen und hätte dann eher mehr Geld gegeben. Ich habe damit auch keine Probleme, Geld zu geben. Ich habe da auch keine Probleme mit meinem Money-Mindset. Aber da war es wirklich so, ich musste schauen, dass ich mir das nächste Essen noch leisten kann. Und es war natürlich eine super schlechte Situation, in der ich mich befand. Also da war auch so dieses Learning, immer unabhängig bleiben, immer darauf achten, dass man eine eigene Kreditkarte dabei hat. Bargeld hatte ich eigentlich genug dabei, aber durch die Arztkosten und dann ist irgendwie noch Geld verschwunden, hatte ich eben nicht mehr so viel.
Aber so ein Plan B irgendwie, so ein
einfach mal Plan B. Also genau, ich hätte jetzt im schlimmsten Notfall nochmal meine Freundinnen besuchen können und sie hätten nochmal Geld für mich abheben können, aber das wären auch Fahrten von über anderthalb Stunden oder zwei Stunden gewesen und ich habe es dann wirklich so eingeteilt, dass es noch für mich gut funktioniert hat. Aber ich habe gemerkt, wie sehr es mich dann doch eingeschränkt hat.
Und gerade in so einer Situation, ne?
Genau, und gerade aber auch, falls man nochmal krank wird oder so, man muss immer eine Kreditkarte dabei haben. Das ist so, so, so wichtig, weil da können Kosten und unerwartete Dinge auf einen zukommen, mit denen rechnet man gar nicht.
Absolut. Okay, ihr Lieben, und bei der Umfrage in unserer Instagram-Story haben wir euch auch noch gefragt, ob ihr an uns Fragen habt zu dem Thema. Und da kam vor allem häufig die Frage, habt ihr Reiseziele, Empfehlungen, wo sollte man hingehen?
Also ich finde gerade, wenn man noch nie alleine gereist ist und sich da erstmal so langsam herantasten möchte, ist es gut, mit einem Ort anzufangen, der erstmal gut angebunden ist und auch nicht ganz so weit von zu Hause entfernt, wo man vielleicht auch innerhalb von 3 bis 5 Stunden oder so hinfliegen kann. Mhm. Beispielsweise sowas auch wie Gran Canaria oder generell Spanien. Also finde ich persönlich immer ganz hilfreich, wenn man weiß, okay, wenn mir jetzt etwas passiert oder falls irgendwas sein sollte, dann kann ich auch schnell wieder zurück. Mhm. Anders jetzt wie in Bali, also da hätte ich mindestens meine 19 bis 30 Stunden gebraucht, um wieder zu Hause zu sein. Und dann finde ich es auch total hilfreich, wenn man schaut, dass es in den Gegenden vielleicht schon so ein bisschen touristisch ist. Also, dass da Leute auch Englisch sprechen oder viele Läden drumherum sind, Apotheken wären, falls man etwas braucht. Oder vielleicht auch generell sich besser da zurechtfinden kann. Und gerade wenn man noch nie alleine gereist ist, finde ich es auch hilfreich, wenn man mit ein bisschen weniger Tagen anfängt. Also es müssen ja nicht gleich die 4 Wochen sein, sondern reichen ja auch erstmal ein paar Tage oder vielleicht auch eine Woche. Ich finde es auch manchmal hilfreich zu wissen, dass jemand auch in dem gleichen Land unterwegs ist. Also vielleicht auch ein Bekannter oder so, aber nicht unbedingt eben mit einem zusammen, sondern vielleicht reist man ja zu einem ähnlichen Zeitpunkt oder zum gleichen Zeitpunkt wie jemand anderes. Vielleicht kennt man aber auch Leute, die einem Orte empfehlen können, wo man aus erster Hand erfährt, da ist es sicher und da fühlt man sich gut. Also Sicherheit finde ich als Frau da schon auch wichtig. Ich habe mich auf meiner Bali-Reise schon, ich würde sagen, immer sicher gefühlt. Aber als ich da alleine in der Unterkunft in der Finca war und dann nachts irgendwelche Geräusche gehört habe und die Türen da nicht so leicht oder gut zu schließen waren, habe ich mir natürlich auch mal kurz Sorgen gemacht. Aber so im Grunde war es eine sichere Gegend und darauf sollte man schon auch achten, finde ich, dass es generell ein sicheres Land ist. Also ich würde jetzt auch nicht als Frau alleine zum ersten Mal nach Ägypten reisen oder so. Würde ich persönlich davon abraten. Aber jetzt wirklich in Ländern, wo auch die Frau beispielsweise ja so angesehen wird wie in Deutschland und keinen geringeren Wert oder so hat. Was ich auch noch wichtig finde, das habe ich gerade schon davor erwähnt, dass man schaut, dass man wirklich unabhängig ist von anderen. Also definitiv eine Kreditkarte mitnehmen, definitiv genug Bargeld, sich auch auf verschiedene Arten und Weisen absichern. Also beispielsweise Reisepass plus Personalausweis in verschiedenen Taschen, dass man nie ausgeliefert ist, sondern dass man immer handeln könnte, falls eine Tasche irgendwie wegkommt oder nicht irgendwie da auftaucht beim Gepäckband. Und natürlich auch auf jeden Fall Krankenversicherung vorher abschließen, gerade in den Zeiten. Also solche Sachen finde ich enorm wichtig. Es gäbe noch sicherlich andere Punkte, die ich da erwähnen könnte, aber das wären erstmal so die wichtigsten.
Ja, mega gut. Genau, und da vielleicht auch so ein bisschen gucken, was ist man so für ein Typ auch? Also wie viel, wie sicherheitsbedürftig, sage ich jetzt mal, seid ihr? Was braucht ihr speziell, um euch wohlzufühlen? Also mal als Beispiel, habe ich jetzt in Indien vorher keine Impfung gemacht, auch wenn es da, also es ist keine Pflicht, aber es wird auch Tollwut und so empfohlen. Ich habe dann so für mich reingespürt und so ein bisschen recherchiert und habe dann für mich entschieden, dass ich es nicht mache. Wenn ihr aber vorher spürt, ihr seid auf der Reise viel entspannter und mehr im Vertrauen und macht euch da nicht zu viel im Kopf, dann würde ich es auch machen. Genauso wie bei anderen Sachen, welches Land ihr da wählt, da würde ich auch gucken, worauf erstens natürlich hättet ihr Lust, womit würdet ihr euch wohlfühlen. Wie du auch gesagt hast, ich würde auf jeden Fall mit was leichterem anfangen, mit was kürzerem, kleineren. Übrigens, meine erste Reise alleine war ein Tag nach Warnemünde an die Ostsee. Und ich weiß noch, das war für mich damals ein richtiger Durchbruch, was ich euch auch total ins Herz legen kann. Also es kommt ja auch drauf an, wie wohl fühlt ihr euch schon mit dem Gedanken. Und wenn ihr jetzt denkt, um Gottes Willen, nie im Leben könnte ich alleine reisen, würde ich vielleicht erstmal anfangen, mit alleine überhaupt Sachen zu unternehmen. Also auch schon da, wo ihr lebt. Das fällt ja auch schon vielen schwer, alleine einen Kaffee trinken zu gehen, alleine ins Kino zu gehen, alleine essen zu gehen. Also mal komfortabler werden mit dem Alleine sein. So habe ich auch angefangen. Dann bin ich eben mal so einen Tag an die Ostsee gefahren, so morgens hin, abends zurück und habe einfach mal geguckt, wie verbringe ich denn so einen Tag an einem Ort, wo ich noch nie war, wenn da niemand ist, und bin damit langsam wärmer geworden. Dann eben, wie du sagst, Europa sind natürlich super Reiseziele für sowas. Man kann ja auch sagen, mal einen langen Wochenendtrip zu machen oder so Freitag bis Montag. Was weiß ich, fliege ich mal nach Barcelona oder was weiß ich, irgendwie auch in eine Stadt vielleicht, wo viele Leute sind, bevor man jetzt irgendwie 3 Monate nach, weiß nicht wohin, Thailand fliegt oder so. Mhm. Also wirklich sich so rantasten an das Thema und zu gucken, was brauche ich, womit fühle ich mich wohl und was brauche ich persönlich irgendwie, damit die Reise so angenehm wie möglich für mich wird.
Voll schön auch, weil der Punkt kam, dass jemand Angst hätte, sich zu langweilen, finde ich auch total wichtig, dass man da auch schaut, was bräuchte ich denn, um mich nicht zu langweilen? Was mache ich denn in zum Beispiel meiner eigenen Stadt anders? Oder was mache ich da im Alltag? Zum Beispiel lese ich da, gucke ich Fernsehen, gehe ich spazieren oder weiß was ich? Und dann kann man ja auch schauen, dass man sich ein paar Punkte davon am Urlaubsort ermöglichen kann. Also, dass man auch schaut, wenn ich jetzt zum Beispiel gerne spazieren gehe, dass man irgendwo hinreist, wo man gut spazieren gehen kann, vielleicht auch eine Promenade hat oder anderes, wo man sich ein paar Geschäfte angucken kann oder da schön irgendwie auch ins Restaurant setzen kann am Meer. Und mir persönlich ist zum Beispiel wichtig, dass ich das Meer habe, dass ich schnorcheln könnte oder generell, dass ich irgendwie viel spazieren gehen kann, also auch das. Und dann habe ich auch geschaut, was würde da für mich irgendwie in Frage kommen.
Mhm, total, mega schön. Aber ich glaube auch irgendwie, wenn man irgendwo ist, wo man noch nie war, kommt auch keine Langeweile auf. Also ich habe mich in 6 Monaten nicht einmal gelangweilt, sondern wenn, dann war ich eher froh, wenn ich mal eine Pause von 9 Eindrücken hatte. Mhm. Also es war eher überanstrengend. Und wenn ich dann mal, also ich war auch länger da, das heißt, ich habe auch mal irgendwie Nachmittag nur Netflix geguckt in meinem Zimmer. Und das war dann eher wie so eine Pause von diesem ständigen Neues erleben und so weiter. Also ich glaube, man stellt sich das anders vor, weil das ist was völlig anderes, wenn man bei sich zu Hause alleine ist. Ist einfach was anderes, als in einem anderen Land irgendwie alleine unterwegs zu sein.
Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen könnte man ja auch im Voraus dafür sorgen, dass man verschiedenste Sachen mitnimmt, falls jetzt wirklich mal Langeweile auftauchen könnte. Also, dass man sich Podcast-Folgen runterlädt. Man hat ja da auch meistens WLAN und alles, ne? Aber dass man irgendwie Bücher mitnimmt. Man könnte ja auch, weiß ich nicht, zum Beispiel den Laptop mitnehmen, falls man irgendwas so für sich erstellen möchte. Oder man könnte da auch die Sprache lernen. Also man hat so viele Möglichkeiten. Stimmt. Oder eben auch andere Leute kennenzulernen, wenn man das möchte. Also da habe ich auch so viele Leute kennengelernt. Das war mir dann auch irgendwann so ein bisschen zu viel. Weil ich echt dachte so, hey, okay, ich wollte eigentlich so ein bisschen Zeit alleine verbringen, aber man kann da so schnell andere Leute auch kennenlernen, wenn man möchte.
Gerade wenn man alleine ist, ne, bietet sich das gerade halt viel mehr an. Absolut.
Ja, total. Und weil in der Umfrage auch noch das Thema Corona-Regeln in Verbindung mit einer Reise genannt wurde. Also ich habe mir wirklich auch so ein bisschen Sorgen gemacht, ob ich alles dabei habe, um dann letztendlich quasi alle Regeln einhalten zu können und auch einreisen zu können. Weil ich mir dachte, wenn ich jetzt in Singapur lande und nicht weiterkomme oder in Bali auf dem Flughafen stehe und die sagen, mir fehlt was, dann habe ich halt echt ein Problem. Aber mittlerweile gibt es wirklich gute Seiten. Ich habe dann auch auf der Seite des Auswärtigen Amtes geschaut, also wirklich da bei seriösen Seiten geschaut, was brauche ich, habe mir online auch nochmal Sachen durchgelesen. Auf Bali war es zum Beispiel so, es gab eine Agentur, die nur dafür da war, sich um das Visum der Leute zu kümmern. Die konnte man auch über WhatsApp dann kontaktieren, nochmal nachfragen, wie die aktuellen Richtlinien sind. Auch über Instagram haben die das immer regelmäßig geteilt, weil sich die Regeln ja so häufig verändert haben. Und zu meinem Zeitpunkt musste ich wirklich noch super viel berücksichtigen, aber es hat alles gut geklappt. Manchmal macht man sich da wirklich im Vorfeld noch mehr Gedanken, als man muss. Also man sollte natürlich trotzdem gut vorbereitet sein, gut informiert sein, aber in der Regel funktioniert dann schon alles. Und genau, so viel erstmal dazu.
Und dann eben auch noch ein bisschen Vertrauen haben.
Ja, ja.
Ja, und genau. Eben die Organisation und die Vorbereitung. Ich denke, da kann man sich wirklich ganz gut informieren dazu.
Also abschließend kann man sagen, eine Reise allein oder eine Reise zu sich selbst lohnt sich definitiv. Wir haben super, super viele Learnings für uns mitnehmen können. Wir haben innerhalb kürzester Zeit auch nochmal so einen krassen Sprung persönlich gemacht. Also wirklich für die Persönlichkeitsentwicklung ist es eines der besten Sachen, die man machen kann. Mhm. Auch um unabhängiger zu sein von anderen Menschen, von seinem Partner, aber auch generell wieder mehr Selbstvertrauen zu lernen. Ich kann alles schaffen, wenn ich will, und auch wieder die Verantwortung zu übernehmen für sein Glück, aber auch für alles, was passiert, dass man selbst einfach die Verantwortung übernimmt und nicht immer sich auf andere verlässt, dass sie das schon irgendwie regeln werden.
Absolut. Und ich finde einfach, man geht anders durch sein Leben, wenn man einmal erfahren hat, dass man auch alleine eine gute Zeit haben kann, dass man auch alleine neue Dinge erleben kann, alleine Sachen schaffen kann. Natürlich liebe ich es, mit Menschen neue Sachen zu erleben und mit Menschen zu reisen, mit Menschen Zeit zu verbringen. Aber diesen Gedanken, den ich früher unbewusst hatte, dieses, ich brauche jemanden, um glücklich zu sein, der ist einfach weggegangen dadurch. Und das ist eine ganz andere Lebensform. Das ist einfach so dieses, andere Menschen ist immer so ein On-Top, aber ich bin mit mir selber schon gut genug und ich habe mit mir immer jemanden dabei, mit dem ich eine gute Zeit haben kann. Und ja, das ist einfach total hilfreich in allen möglichen Lebenslagen.
Und das ist für mich wirkliche Freiheit. Mhm. Diese Freiheit, sich selbst genug zu sein. Eben, wie du schon sagst, auch mit sich selbst irgendwie Spaß zu haben und nicht von jemand anderes abhängig sein zu müssen. Denn andere oder was mit den Beziehungen mit anderen passiert, werden wir niemals so krass beeinflussen können oder wir werden es niemals kontrollieren können. Aber was wir kontrollieren können, beziehungsweise wo wir wirklich Einfluss drauf haben, ist, ob wir mit uns selbst im Reinen sind, ob wir mit uns selbst auch alleine klarkommen. Und wenn wir es schaffen, uns selbst genug zu sein, dann werden wir einfach immer glücklich sein können, unabhängig davon, was im Außen passiert.
Mhm, absolut, weil es halt nicht von außen kommt. Es kommt immer von innen.
Ja.
Schön. Okay, ihr Lieben, wir freuen uns riesig, wieder zurück zu sein. Wir hoffen, ihr auch. Und wir hoffen, ihr konntet ganz viele Learnings und Tipps von uns mitnehmen. Vielleicht hat es euch ja motiviert, dass ihr auch mal überlegt, alleine zu verreisen. Und wenn es nur ein Tagestrip ist oder ein Wochenendtrip oder überhaupt mal was alleine zu unternehmen. Wir können es euch wirklich nur ans Herz legen. Es bringt euch so sehr weiter. Ihr werdet so viel näher zu euch selbst finden, so viel wachsen. Und es lohnt sich einfach und ist ganz wertvoll. Und wie immer freuen wir uns riesig, von euren Erfahrungen zu hören. Schreibt uns unbedingt mal bei Instagram reinreflektiert.podcast, ob ihr schon mal alleine gereist seid, welche Learnings ihr so gewonnen habt, und ja, teilt es gerne mal mit uns. Und wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht damit hadert, mal alleine zu reisen, dann schickt ihm oder ihr doch gerne mal die Folge. Und wie immer freuen wir uns auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Folge.
Reinreflektiert.
Reinreflektiert.